Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Ja, ich bin heute zu Gast bei Stefan Reinhardt. Das freut mich gerade heute besonders, weil wir über eine Neuigkeit sprechen können, die in der deutschen Weinjournalismuslandschaft ziemlich einzigartig ist. Das wusste ich vorher noch nicht. Wir hatten den Termin schon vor ein paar Wochen vereinbart. Du hast zwar gesagt, da ist sowas im Busch. Und du warst ja auch, du hattest einen Job beendet, schneller als geplant wahrscheinlich mit der Vinum und du sagtest, da ist was im Busch, dass sich was Neues tut. Und jetzt hat sich das tatsächlich letzte Woche ergeben, dass du bei The Wine Advocate angeheuert hast oder man dich gefragt hat, dass du die deutsche Sektion für den Wine Advocate übernimmst. Das gab es noch nicht in der Form.
Das noch nicht, genau. Ja. Und es ist nicht nur Deutschland. Ich habe ein riesiges Gebiet. Es ist halt Österreich noch dabei, die Schweiz, das Elsass, die Champagne und das gesamte Loiretal. Also es werden schon ein paar Kilometer zusammenkommen im Jahr.
Ja.
Und viele, viele Korken.
Und viele, genau. Viele Korken.
Genau.
The Wine Advocate, das ist so das Magazin, das man, wenn man jetzt nur den Begriff hört, vielleicht einige gar nicht so viel mit anfangen können. Womit sie auf jeden Fall was anfangen können, ist mit Robert Parker.
Ja.
Und der hat das Ende der 70er, Anfang der 80er ins Leben gerufen.
Ja. Genau, ich glaube 78.
Ende 78 und er ist, glaube ich, so mit seiner Bewertung zum Bordeaux-Jahrgang, 82 war das, glaube ich, irgendwie ist er
auf den Plan getreten. Genau, also vernehmbar auf den Plan getreten, genau.
Ja.
Den sehr, sehr gut bewertet hat und ja, und es war halt auch für damals eine Furore, dass ein amerikanischer Nobody auf einmal mit Punkten für Weine rauskam.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, ob es das damals überhaupt gegeben hat, ja, so Punkte für Weine. Das war also ziemlich neu und dann noch ein amerikanischer Nobody. Das ist dann in der, zumindest in der britischen Welt, und nicht nur, natürlich auch in der französischen, also, ups, was ist das denn? Mhm. So, aber die haben sich ja durchgesetzt inzwischen. Hören Sie zu den meistzitierten. Ja, es sind ja keine Sätze, die meistzitierten Punkte, ja, also es hat sich einfach etabliert, das System, ja.
Ja. Im Prinzip hat es angefangen tatsächlich, weil es sowas wie einen Leitfaden für Verbraucher praktisch gar nicht gab.
Ne? Genau, es gab es nicht. Wir können auch hier in Deutschland, ich glaube, der erste Gourmillot-Wein gibt, wann ist der erschienen? Ich glaube, 93, bin mir nicht sicher, aber das ist ja so lange nicht her.
Mhm.
Und ich denke, ja, ich meine, ich bin ja in der Zeit groß geworden, wo diese Medien schon da waren, also über Wein damals und was gab ja Vinum in den 80er Jahren, kann ich mich daran erinnern. War eine gute Zeitung, die ich eben, oder in den 90er Jahren, die ich gerne gelesen habe. Ja. Und mir war nur damals nicht bewusst, dass das der Anfang ist. Hier im Land. Ne? Ich glaube, mein erstes Buch war Johnsons Enzyklopädie, meine Enzyklopädie. Der große Johnson.
Ja, okay. Genau. Meins war der kleine Johnson.
Genau. Und ich bin mir gar nicht sicher, waren da schon Sterne drin oder so, aber aufgrund der Beschreibung der Weine oder Michael Broadbent, das gehört auch zu meinen ersten Büchern, der hat die Weine ja so auf zwei Zeilen so großartig beschrieben, dass man einfach die Weine haben wollte und die gar keine Punkte brauchten.
Mhm.
Und inzwischen gibt es halt Punkte oder Sterne, wie auch immer. Und ja, es gibt halt ein so riesiges Angebot an Wein, dass das den Verbrauchern schon hilft, die von Wein nicht so viel wissen oder die nicht alle Details oder die natürlich alles nicht verkosten können, sich einen Überblick zu verschaffen und interessantes Neues zu finden. Und ich glaube, das ist auch unterschiedlich von Land zu Land oder Kontinent zu Kontinent, wie die Bewertungen eigentlich gelesen werden. Ne? Es gibt, für manche ist es eine Handlungsaufforderung, für manche ist es fast ein Ersatz für den eigenen Geschmack. Das ist überall anders. Ne? Also die sind sicher nicht dazu da, den Leuten etwas aufzusetzen, einen fremden Geschmack. Das ist halt ein Vorschlag. Ne? Das ist ein Vorschlag, was wir mal probieren könnten. Wenn das reizvoll ist und das ist ein ganz toller Wein, probiert es mal, das zu tun. Die müssen ja nicht der gleichen Meinung sein. Also das war auch meine Erfahrung in der Schweiz. Als ich den Weinwisser gemacht habe, ja, 4,5 Jahre.
Das, Klammer auf, ein ähnliches Medium eigentlich ist. Ne? Es ist ein Abo, ja. Es ist eigentlich ganz, ganz simpel gedruckt.
Genau.
The Wine Advocate hat sich im Prinzip auch aus so einer Faxliste entwickelt, mehr oder weniger.
Ja, also der Weinwisser hat sich wirklich aus Faxen von ein paar Weinfreaks entwickelt, die sich gegenseitig ihre Entdeckung des Monats irgendwie zugefaxt haben, mit Beschreibungen und mit Punkten. Ich weiß nicht, wie groß die Gruppe damals war, 7, 10 oder vielleicht sogar 15 Leute. Mhm. Und dann haben sie die Idee gehabt, wir können das doch eigentlich zusammentackern und in die Welt schicken. Mhm. Ne? Das steckt so viel Wissen hinter und so viel, was wir probiert haben an outstanding, an herausragenden Wein, das können wir die Welt auch ruhig wissen lassen. So ist dieser Weinwisser entstanden und ist ja mittlerweile auch schon, weiß nicht, 21, 22 Jahre alt. Also man muss sich vorstellen, also wer das nicht kennt, das sind 18 bis 20 aneinander getackerte DIN A4 Seiten, einseitig beschrieben. Mhm. Schwarz-Weiß-Bilder drin und vor allen Dingen Text und eigentlich nur Weinbeschreibungen.
Ja.
Und 20-Punkte-System, also Weine werden zwischen, de facto eigentlich zwischen 10 und 20 Punkten bewertet mit Trinkfenster, also Trinkreife und dann der Weinbeschrieb und eine kurze Einleitung zum Thema, also entweder ein Jahrgang oder zu einem Gebiet oder einem Winzerprofil.
Ja.
Fertig. Also sehr präzise, sehr knapp. Und der hatte halt in seinen Anfangszeiten hatte also unglaublichen Zuspruch. Also nicht nur in der Schweiz, sondern es war für alle Entscheider einfach eine wichtige Informationsquelle. Und es war auch sehr originell, wie René Gabriel die Weine beschreibt.
René Gabriel ist im Prinzip der das mit initiiert.
Der hat das mit initiiert und war dann irgendwann, und das war ja immer anonymisiert, wer da die Beschreibungen gemacht hat. Mhm. Man hat sie immer ihm zugesprochen, aber es war nicht immer von ihm.
Also, okay.
Aber er war das Gesicht des Weinwissers. Ne? Und so hat man sie eigentlich immer ihm zugeschrieben. Und man konnte auch anhand der Formulierungen schon herausfinden, welcher Text von René kam. Mhm. Außerdem waren es halt, es gibt, glaube ich, im deutschsprachigen Raum niemand, der sich annähernd so gut auskennt in Bordeaux.
Speziell Bordeaux jetzt, ne?
Genau, also das ist unglaublich, was er da für ein Fundus hat an Wissen und auch eine Jahrgangstiefe, was der alles probiert hat.
Und auch behalten hat, das ist ja auch immer so mit entscheidend, ne? Was man da an
hat auch das behalten, er hat auch alles in der Datenbank, kann so jederzeit ein neues Buch schreiben, muss nur auf den Knopf drücken, ist alles da. Hat es mal also gezeigt, es ist wirklich so, es ist alles da, er muss nur auf den Knopf drücken.
Aber es gibt für ein Buch, das Ganze in ein Buch zusammenzufassen.
Das gab es, Bordeaux Total.
Ja.
Das ist eben auch seine, das sind eigentlich ja, seine ganzen Verkostungen. Mhm. Das ist aber nicht neu aufgelegt, ich glaube, das letzte Mal erschienen ist vor 6, 7 Jahren.
Mhm. Dafür scheint dann doch nicht der Markt zu sein.
Das Internet hat das abgelöst. Er hat seine Seite jetzt im Internet und die das brauchen und die Spaß dran haben oder die es eben aus, weil sie Einkäufer sind oder mit Wein handeln, die können sich das dann runterladen, ne? Oder im Internet anschauen. Das ist halt die Form, wenn man nur Weinbeschreiber hat oder so, ist das ja keine Literatur in dem Sinne.
Genau, ja, das also, kann man ja beim Weinadvokat auch.
Deswegen ist das Ganze auch, das liest sich wie ein Börsenbericht, ja. Es ist auch wie ein Börsenbericht in der Zeitung. Es ist also weitgehend bildfrei. Also Weinadvokat ist ganz ohne Bilder. Das sind 100, pro Ausgabe 124 Seiten und insgesamt pro Ausgabe für 3.500 bis 4.000 Weine, die da beschrieben werden. Und das alle 2 Monate. Weine von der ganzen Welt. Wir sind also insgesamt zu 8.
Mhm.
Wir teilen uns also 8 zu 8 sozusagen diesen Globus auf.
Ja.
In die verschiedenen Gebiete und versuchen das halt möglichst gut abzudecken. Ne? Kann nicht allen gerecht werden oder nicht alles probieren, was da ist. Das geht einfach nicht. Dafür gibt es zu viel.
Ja.
Und da muss man auch sehen, dass der Wine Advocate zurzeit halt überwiegend noch in den USA gelesen wird, aber dass es dann keinen Sinn macht, über Weine zu schreiben, die da gar nicht verfügbar sind oder und die auch nie gedacht ist, sie zu exportieren, weil es so kleine Mengen sind. Wobei ja alles, was irgendwie herausragend ist, was man den Weinfreaks dieser Welt sagen will, hey Leute, das müsst ihr mal probieren, über das werden wir dann schon berichten. Ja, oder das tun die ja schon seit vielen Jahren.
Tun sie schon auch, ja.
Genau.
Wobei, also es wird auch über Deutschland berichtet, das hat bisher David Schildknecht gemacht.
Ja.
Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Aufwertung, denke ich. Also zum einen ist es, finde ich, großartig, dass sie jemanden nehmen, der aus dem Gebiet kommt, direkt. Das ist ja auch eher selten.
Ja, anfangs waren das alles Amerikaner, halt.
Genau.
Das fing mit Robert Parker an und dann wird das Team halt verstärkt und weil einer kann nicht alles abdecken. Ne?
Ja.
Und der hat ja Rhone gemacht, also Bordeaux und Rhone, Kalifornien natürlich und was weiß ich noch alles. Und hat dann aber sich mehr und mehr Leute an Bord geholt. Und der David Schildknecht war ja oder ist einer, der so unglaubliches Wissen über deutschen Wein hat. Hat mit deutschen Wein gehandelt, bevor es den Wine Advocate gab. Also der Parker war eigentlich als junger, ahnungsloser Mensch beim David in der Weinhandlung und hat sich von David sozusagen den Virus einpflanzen lassen und hat ihn dann später sozusagen aus dem Laden in zu seinem Blatt geholt. Ja. Genau, also es ist eine lange Freundschaft zwischen denen und David ist absolut passioniert über den deutschen Wein, hat ja auch deutschen Ursprung oder die Familie. Es ist großartig mit ihm, also ich bin seit Jahren mit ihm im Austausch. Also ich frage ihn nach Tipps, er fragt mich nach Tipps, weil ich einfach vor Ort bin, einfach dann vielleicht mehr mitkriege. Und wir haben uns also immer geholfen. Er hat auch mein Buch zum Beispiel vorab rezensiert, ne? Also vorab gelesen, bevor es sozusagen gedruckt wurde, gab es nochmal zwei Peer-Reviewer, also Leute, die das Buch gelesen haben, bevor die Druckmaschinen angeworfen werden. Dann hätte jetzt einer von beiden gesagt, pass mal auf, dieses Buch taugt nicht über Verlag, dann wären die Druckmaschinen nicht, wäre das Buch zwar geschrieben, aber die Druckmaschinen wären nie angelaufen. Ich hätte es nacharbeiten müssen oder sonst was, aber das war zum Glück zweimal sehr positiv und so ein
Urteil. Hast du es eigentlich direkt in Englisch geschrieben?
Ja.
Du hast es direkt in Englisch geschrieben.
Genau. Irgendwie geht alles. Ja. Wenn man muss, geht alles.
Wie lange hat das gebraucht, dich da reinzuarbeiten in die Terminologie? Also ich meine, klar, du unterhältst dich natürlich über Wein schon länger auf Englisch, aber dann nochmal so ein Buch zu schreiben und zu wissen, da sind tausende von Leuten, die natürlich in der Muttersprache dieses Buch lesen und sich täglich mit Wein beschäftigen, ist nochmal eine andere Herausforderung.
Das ist nochmal ein anderer Schnack, wobei, ich habe mir ein Buch zur Viticulture gekauft, ein englischsprachiges, das in den Master of Wine Studiengängen benutzt wird. Das ist sozusagen Basis. Das ist nicht umfangreich. Das sind vielleicht 200 Seiten oder 108. Also es ist nicht umfangreich, das Buch. Und dann Wine Technology, also wo es um die ganzen Kellersachen ging. Eben auch ein englischsprachiges Buch. Das sind so zwei Standardwerke, die die Masters of Wines, die angehen und sozusagen in- und auswendig müssen. Die habe ich mir besorgt, um in der Terminologie keinen Fehler zu machen. Also das hat dann ein bisschen gedauert, damit man die Begriffe exakt einsetzen konnte. Also dass ich, weil ich arbeite ja viel hier online-basierte Wörterbücher, aber da sind wir natürlich in Bereichen, wo die streiken, da gibt es nichts. Da gibt es auch nichts in Pons for Professionals oder so, also in den...
Im Französischen gibt es dieses...
Ja, das Buch ist neu.
Das kam,
ich weiß nicht, von wem das kam eigentlich. Das steht hier, aber du siehst, das ist noch jungfräulich, ist noch überhaupt nie aufgeblättert.
Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt.
Peter Recker. Wir sagen, von was wir sprechen. Peter Recker. Wein, Vin, Allemand, Français, Français, Allemand. Deutsch-Französisch, Französisch-Deutsch. Ja. So, jetzt müsste es das eigentlich noch auch geben mit Italienisch und Englisch. Dann wäre es natürlich super cool. Ja, und das sind Wörterbuch, da gibt es also nur Weinbegriffe. Und das ist vielleicht ganz hilfreich bei Wein beschrieben, bei Weinbeschreibungen. Ja. Das ist ja dann nochmal eine neue Dimension. Also die kann ja schon fast literarische Dimensionen bekommen. Und weil man halt nicht immer nur technisch beschreibt, sondern eben auch mit Assoziationen. Und dann in ganz andere Welten aufbricht, die sich vom Wein vielleicht mal ein bisschen stark entfernen. zuweilen ist das so, und dann ist es halt so, dass in vielen Sprachen ein Umstand verschiedenartig ausgedruckt wird, und ausgedrückt wird. Und von daher könnten so Bücher hilfreich sein, aber wie du siehst, das ist ganz jungfräulich und das steht bestimmt schon ein halbes Jahr hier. ich habe es noch nicht gebraucht, war einfach zu viel los. Ja, also dann... Wenn man diese Begriffe dann hat und außerdem, ich bewege mich ja jetzt auch schon 15 Jahre in dieser Welt und ich sage, wenn ich in Frankreich bin, mein Französisch ist nicht so hinreichend, um jetzt, das ist einfach lange her. Ja, ich habe es auf der Schule gehabt und ich verstehe die Jungs zwar und die Leute einigermaßen noch, aber ich kann nicht die Fragen stellen, ich kann nicht mitreden. Ja. Und dann mache ich das auf Englisch und glücklicherweise sprechen die Franzosen dann doch, wenn sie müssen, auch Englisch. Und man muss es nicht gerne, aber sie machen es dann doch. Ja. Und letztendlich spricht man halt über die Bereitung des Weins. Also man will immer wissen, als Journalist willst du immer wissen, warum schmeckt er so, wie er schmeckt. Man versucht das zu ergründen, man spricht mit den Leuten. Am Ende kann man es eh nicht ergründen, man muss es einfach so hinnehmen. Der hat seine Geheimnisse, der Wein, sind viele Bauchentscheidungen, über die man gar nicht immer sprechen kann. Deswegen wird das immer, eigentlich immer reduziert auf so technische Sachen. Ne?
Ja.
Aber ja, das ist halt interobjektivierbar und man kann halt drüber sprechen und den Wein so ein bisschen ergründen.
Mhm.
Wie gesagt, ganz treffen tut man ihn nicht. Das ist ja auch vielleicht das Faszinierende. Jeder nimmt es auch anders wahr. Und ja, und dann, mein Gott, dann sind es immer die gleichen Begriffe. Man hat mit Boden zu tun, mit Reben, man hat mit pH-Werten zu tun, Säure und sonst was, mit Maischestandzeiten, ganz Traubenvergärung. Also es sind halt einfach ein paar Schlüsselbegriffe, die immer und überall, genau, wenn man dieses Vokabular dann drauf hat, dann kann man es auch präziser einsetzen.
Mhm.
Und ja, mit der Hilfe dieser beiden englischen Bücher war das dann relativ zügig im Kasten. Und es wiederholt sich ja dann auch bei den verschiedenen Porträts. Zwar macht nicht jeder den Wein gleich, aber jeder hat die gleichen Fragen zu beantworten. Ne?
Ja.
Und jeder beantwortet sich halt unterschiedlich. Aber die Terminologie, die musste halt stimmen, ja. Und dann, das Buch musste ich innerhalb von 7 Monaten schreiben. Das war schon.
Das ist auch eine ziemliche Herausforderung.
Ja, das ist eine Herausforderung. Das kann man nicht tun, wenn man dann erst zu forschen anfängt. Ne?
Nee,
also man muss dann schon aus seinem Fundus schöpfen und man muss natürlich dann auch rein praktikabel arbeiten. Ich kann jetzt nicht, muss halt schauen, okay, bei welchen Betrieben bin ich die letzten 1-2 Jahre gewesen. Habe viele Weingüter nochmal besucht für das Buch. Also das heißt The Finest Wines of Germany. Darf ich mal kurz...
Ich hätte das jetzt im Subtext, hätte ich das nachher drunter geschrieben.
Also genau, The Finest Wines of Germany, genau. Und es hat halt 9 Jahre, das ist erschienen 2012 im Herbst, Oktober 2012. Nicht in Deutschland, aber man kann es in Deutschland natürlich auch über Amazon kaufen.
Ja.
Es hat über einen amerikanischen Verlag ist es gegangen und einen englischen, und ist also weltweit vertrieben worden. Und es war halt das erste seit 9 Jahren damals über Wein aus Deutschland. Es gab einfach 9 Jahre gar nichts auf Englisch.
Und vor 9 Jahren war es auch Pickett oder wurde
Stephen
auch
Brook.
Stephen Brook.
Okay. Die Bücher von Stuart, also ich glaube, die sind ja nicht alle übersetzt worden.
Ja, also Wein spricht Deutsch beispielsweise, wo du ja auch daran beteiligt warst.
Ist nie übersetzt worden.
Ist nie übersetzt worden, was eigentlich echt ein Trauerspiel ist.
Ja, ist echt schade. Ja. Also es hat wohl Gespräche gegeben, aber es war ja auch sehr umfangreich, das sind ja über 700 Seiten,
schon
3 Kilo
groß,
3 Kilo Buch.
Ja.
Und dann mit den Fotos, es wäre halt auch teuer gewesen, also es wollte kein Verlag das Risiko zahlen. Und der Weinbuchmarkt liegt ja auch etwas brach.
Mhm.
Also, wenn man das hier bei uns anschaut, das war ja schon überhaupt ein mutiger Schritt, dass ein Verlag so ein Buch machte.
Ja, finde ich. Das dachte ich auch. Also, das, so ein Buch rauszubringen. Und
aus dieser Dimension, auch in dieser Preiskategorie, ich glaube 78 Euro. Aber wie gesagt, das ist ein großformatiges Buch und sehr schwer. Und das ist eine Aneinanderreihung von, wie ich finde, sehr spannenden Reportagen über
Absolut.
Den gesamten deutschsprachigen Raum.
Ja.
Und das kann man dann auch mal 10 Jahre im Regal stehen lassen. Das verliert so schnell nicht sein Haltbarkeitsdatum.
Finde ich auch. Also ich gucke auch immer wieder rein, muss ich sagen. Also auch wenn ich selber nochmal ein bisschen recherchiere, auch in Büchern und nicht direkt vor Ort, dann gucke ich da immer wieder rein, weil das einfach auch, es ist gut geschrieben, es sind einfach gute Leute dabei gewesen.
Wir waren ganz, ganz nah dran eigentlich an den. Das kommt ja auch immer, wenn du bei den Winzern bist, du musst ja irgendwie auch knacken.
Ja.
Erstmal bist du, wenn die dich nicht kennen, bist du ja erstmal einfach nur einfach ein Journalist.
Hm.
Das heißt nicht immer, das ist ein Freund, sondern Dampfplauderer oder sonst was. Ich weiß es nicht. Also es ist jetzt nicht gerade eine beliebte Berufsgattung, die unsere. man muss sich jeden Winzer sozusagen erobern. Das ist einfach so. Und in Deutschland ist das jetzt nicht mehr so das Problem. Aber es fängt schon an, Italien, da habe ich jetzt nichts mehr zu tun, ich spreche Italienisch, leider habe ich nichts mehr zu tun in Italien, aber das war schon immer ein Knackpunkt. Oder auch Frankreich, ne? das sind einfach solche individuellen, originellen Typen, auch oft extrem mundfaul, oder auch, ich kann mir an Spanier erinnern oder an Portugal, die eigentlich sehr, sehr freundlich sind, aber da gibt es überall, gibt es diese schrägen Vögel, die meistens ziemlich großartige Weine machen. Und wenn man da klingelt und auftaucht und man hat sich natürlich angekündigt, aber das erstmal Schweigen. Schweigen. Also die wissen ja gar nicht, wo sie dich abholen können, wie viel du weißt oder wie interessiert du eigentlich wirklich bist. Das haben ja auch viele Leute ziemlich ihre Aufgabe als Journalist nicht besonders gut wahrgenommen. Und das ist dann immer so zum Schaden eigentlich der ganzen Branche.
Weil es so oberflächlich war?
Ja, klar, ja. Als Oberfläche, weil es eigentlich nicht wirklich interessiert hat. Mhm. Das ist natürlich auch schön, man reist durch die Weltgeschichte, man probiert viele Weine und...
Wird eingeladen.
Man wird eingeladen, wenn man sich einladen lässt.
Ja.
Und da kann man schnell mal 5 gerade sein lassen, ne? Mhm. Und einfach alle 4 von sich strecken und sagen, ach, ist das Leben schön. Und verliert dann eigentlich den Fokus auf seine eigentliche Aufgabe, ne? Und das passiert halt sehr viel und dann, klar, Alkohol spielt eine Rolle. Das kann schon mal schnell willenlos machen, ja, gerade wenn die Weine so toll sind. Aber da muss man halt die Sinne geschärft halten, ne? Mhm. Und wissen, warum man eigentlich hier ist.
Ja.
Und ja, und so ist also eine gesunde Distanz. Ich finde, man muss halt professionell arbeiten. Man hat einen Auftrag, den muss man erfüllen und den macht man eigentlich nur mit einer gewissen Distanz. Also man muss klare, präzise Fragen stellen und es ist ja auch immer so ein Posen oft, ja.
Ja.
Muskelspiel, das fällt mir ganz häufig auf, dass zwischen Winzern und dann den Journalisten, wollen wir sie mal so nennen, erstmal das Posen losgeht. Erstmal zeigen, wer hat die stärksten Muskeln, wer ist bedeutender und das ist schon abstrus. Ich bin eigentlich Theaterwissenschaftler, also ich habe das Ganze ja auch immer so, für mich war das Ganze ja auch immer, hatte immer einen theatralen Aspekt. Mhm. Also von daher war es auch immer Entertainment, auch zu sehen, wie Kollegen arbeiten und so und überhaupt die ganze Weinszene ist ja eine wunderbare Bühne. Also das Ganze ist...
Ich finde, das merkt man deinen Texten auch an, dass dann das eine gesunde Distanz ist. Ne, ohne jetzt irgendjemanden vorzuführen, also gar nicht.
Ja, ja.
Aber sich einen Punkt ein bisschen außerhalb zu suchen und da drauf zu gucken und das Ganze auch mal mit einem Lächeln zu betrachten, das fehlt ja auch häufig. Also ich finde auch gerade in Deutschland, also wenn ich mir Diskussionen anhöre oder durchlese in Foren, dann platzen direkt platzen direkt die Adern, ja, oder sind kurz davor.
Genau.
Und letztlich reden wir immer noch irgendwie über etwas, also gerade vor allen Dingen, wenn wir es noch ein bisschen unterhalb des seriösen Journalismus nehmen und Leute sich in die Haare kriegen, die es eigentlich nur aus Spaß machen müssten. Und das geht unglaublich ernst zur Sache. Also für mich dann viel zu ernst.
Egos prallen aufeinander.
Ja.
Ja. Genau, unvereinbar. Das ist übrigens mit ein Grund, warum, glaube ich, es so wenig Literatur auf Deutsch zum Wein gibt. Oder sag mal, profunde Literatur vielleicht. Es gibt so viele Crashkurse oder Einstiegsbücher, das gibt es viel. Ist ja auch wichtig.
Finde ich auch.
Wobei ich ja sage, dass diese Leistung, die Leute an den Wein heranzuführen, inzwischen ja viel über den Fachhandel abgedeckt wird. Das war damals, als ich angefangen habe mit Wein, noch nicht so. Das war gerade in den Anfängen.
Ja.
Also ich habe 1990 angefangen, Wein zu verkaufen. Und
du hast das auch in München irgendwie während des neben dem
Studium gemacht? Ja, ich hab vormittags studiert, nachmittags Wein verkauft. Mhm. Das war meine Biografie, war immer vormittags, nachmittags.
Mhm.
Und abends Wein getrunken.
Mhm.
Also ich sag mal, um sozusagen diese Passion für Wein zu bekommen, muss man halt viel probieren.
Ja.
Und sich faszinieren lassen, man muss sich auch verführen lassen.
Ja.
Das ist ganz wichtig. Und und dann hat für mich eine Rolle gespielt, diese Persönlichkeiten, die man dann trifft, diese Winzer, das sind ja, manche bezeichnen das so selbst, hier Stefan Graf Neidberg bezeichnet sich als Bauern, ist natürlich stark.
Er ist ein bisschen untertrieben, weil er...
Ein bisschen untertrieben, ich weiß nicht, wie viele Chateaus er besitzt.
Ja, und er tritt jetzt auch nicht als Bauer auf.
Nein, ich meine, er ist tatsächlich Graf, ja. Also alles andere als ein Bauer ist ein sehr cleverer und sehr unterhaltsamer Mensch auch. Einer der Winzer, die wie diese Fernsehköche, glaube ich, locker Säle füllen würden, wenn er auf Tournee ging und einfach nur erzählen würde. Ja. Ein Conferencier vor dem Herrn, großartig.
Ja.
Und man trifft in dieser Weinwelt absolut faszinierende Persönlichkeiten, die für die Weinmachen auch eine intellektuelle Aufgabe ist. Die Weine müssen nicht unbedingt intellektuell sprechen sein, aber die Gedanken, die man sich vorher macht, um einen Wein so hinzubekommen, wie man sich den vorher im Kopf vorstellt und wie man dann da hinkommt, mit welchen Schritten und wie viele Jahre es braucht eigentlich, weil man kann einen Fehler immer nur einmal machen oder man kann ihn nicht mehr korrigieren, hat man ihn einmal gemacht. Es können Minimalfehler sein, die nur keine technischen Fehler sind, sondern einfach Erntezeitpunkte oder sonst was. Oder
da geht es halt
wie viele Blätter man am Stock lässt und sowas. Also ganz technische Sachen, wo man einfach nochmal die Stellschrauben leicht drehen kann, ja, oder was verändern kann. Das hat man dann, die Chance hat man nur einmal im Jahr. Und da kann so etwas schon sehr lange dauern. Und dann auch mit dem Rebenalter. Ne?
Mhm.
Junge Reben bringen andere Weine als alte Reben und die ganze Genetik, das ist so hochkomplex, das Ganze, dass es absolut faszinierend ist, sich mit Leuten darüber zu unterhalten, was sind ihre Pläne. Und manche denken ja auch in Generationen. Ja. Ich sage, das müssen dann meine Kinder mal machen. Ich kann das nur vorbereiten.
Ja. Ne?
Und es ist eine faszinierende Welt und hat mir sozusagen diesen Elfenbeinturm, aus dem musste ich immer raus. Ne? Ich habe an der Uni auch gearbeitet. Ich bin Theaterwissenschaftler, das habe ich studiert, und Kommunikationswissenschaft, und habe dann auch 3 Jahre als Dozent gearbeitet in München an der Uni, LMU. Eben als Theaterwissenschaftler, und war eigentlich kurz vor der Promotion und wusste da aber, dass ich diese Unikarriere nicht weitermachen wollte.
Okay.
Wollte also nicht mein Leben in Hörsälen verbringen oder in Universitätsbibliotheken.
Und das ist ein Elfenbeinturm, ganz schnell, ne? Also
ja, das war klar. Das war,
man lebt irgendwie schon auch ein bisschen außerhalb von Zeit und Raum.
Absolut. Ich meine, das ist faszinierend. Ich meine, das ist heute ja auch nicht mehr so. Das Faszinierende der Uni war ja das Lernen durch Studieren. Also das war ja ein Lernen durch Forschen. Das war ja nicht so, dass man am Ende ein Ergebnis haben musste. Das Ergebnis konnte auch sein, dass es keins gibt.
Ja.
Also das Faszinierende war eben ja überhaupt zu untersuchen, zu forschen. Aber man musste am Ende, ein Nicht-Ergebnis ist auch ein Ergebnis. Also wenn ich an meine Promotion denke, was ich schreiben wollte, absoluter Randbereich der Theaterwissenschaft. Ja, dass ich habe über Kabarett und Chansonauftritt im Kabarett und Auswirkungen aufs Musiktheater der 20er Jahre. Das war mein Thema. Das war auch meine Magisterarbeit, und ich wollte das eben noch weiter ausführen. Aber die Quellenlage war halt so verheerend. Ich finde mal Kritiken, wo jemand einen Chanson auftritt, wie eine Marlene Dietrich auftritt, und das wird exakt beschrieben. Da gab es nur ganz wenige, die das aber, also die Großkritiker, Alfred Kerr und so, die das gemacht haben, und die Quellen hatte ich auch gesichtet, aber man kann nicht nur aus diesen Sachen, auch auf Fotos und Tagebücher und was weiß ich auch, Leute, die sich selbst über ihre schauspielerische Arbeit Gedanken gemacht haben, in Biografien und sowas. Da steht schon viel Tolles dazu drin. Nur um ein gesamtes Bild hinzubekommen und wie das dann Auswirkungen aufs Operntheater oder Musiktheater gehabt hat, der 20er Jahren. Ja, man kann das anhand der Partitur, also oder der Drehbücher, der Libretti, der Opernbücher, man sieht ja, wie das Theaterstück funktioniert hat, bei Brecht oder sowas. Mhm. Man weiß, er hat auch mit Chansonauftritten gearbeitet, die natürlich zum Teil aus dem Kabarett herkamen, haben sie ins Musiktheater geholt. Und es ist ja alles nur leider zersprengt worden da im Bereich. Und also wenn man überlegt, wie vielfältig diese Weimarer Republik, die Kulturszene da war, und wie auch angefeindet sie von der rechten Ecke war, das ist unfassbar, ja. Das wäre wahrscheinlich heute übrigens nicht anders.
Bei Conchita Wurst sieht man das gerade, also beim mal wieder.
Ich war nicht da.
Woher? Ich habe es gesehen, aber man kann sich ja dem kaum entziehen, in welchen Formen das dann auch angefeindet wird.
Ja.
Also massiv auch.
Letztendlich war es so, es war nicht, ich war eigentlich fast fertig, aber das war wirklich forschen, in Bibliotheken sitzen, ich weiß, im Nachlass von Künstlern und so, und der Schuhkartons nach Material absuchen. Es ist wirklich eine Detektivarbeit, man muss viel Staub schlucken.
Ja.
Wirklich Staub. Und
ich kenne das von meiner Frau, die ist auch Theater- und Medienwissenschaftlerin, und die schreibt über Theater als Therapieform.
Ja.
Und wann das angefangen hat. Also 18. Jahrhundert, Frankreich, England und so weiter.
Ja.
Da ist das ähnlich. Da ist auch viel Staub in den Kästen.
Genau.
Ja. Und auch also wirklich Detektivarbeit, wo das, in welchen alten Krankenhausarchiven man sowas noch findet.
Genau. Jetzt muss man das in heutigen Zeiten, wo so viel gespart wird und wo immer man argumentieren muss, wo ist der Effekt vom Ganzen. Die Zeiten sind irgendwie vorbei. Heute muss das Studium nicht mehr dem Forschen dienen, sondern irgendwie der Berufsvorbereitung. Also leider sind wir irgendwie da gelandet im Moment.
Ja.
Und ich bin fast ein bisschen skeptisch, dass man diese Wissenschaften wieder dahin dreht, wo sie eigentlich hingehören. Also ins Forschen eigentlich, ne? Forschen und Lehren.
Zumal halt die Geisteswissenschaften kaum noch Geld bekommen, ne? Also in technischen Bereichen ist es noch anders, oder im juristischen oder so. Da ist halt Geld vorhanden, weil das viel präsenter ist.
Genau. Und so waren das dann, ich weiß noch, die Doktorandenseminare, abends haben wir dann immer im Wein ertränkt. Mhm. Abends war es wieder heiter. Aber ja, es war so, dass ich brauchte den Kontakt zu den Menschen, also zu den Leuten, die um mich herum wohnten, und habe dann in einer Weinhandlung gearbeitet, wo man eben auch Weine probieren konnte. und hatte dann mit Leuten zu tun, mit Studenten bis zu Prominenten. Ja.
Ja.
Also es hat von der Gesellschaft alles abgedeckt, was wir da hatten. Und für mich war immer wichtig, dass die Leute, wenn sie sich denn mal überwunden haben, überhaupt in den Fachhandel zu gehen, das war ja schon ein Schritt für sie.
Ja.
Viele trauen sich ja nicht in den Fachhandel, weil sie sagen, ich habe keine Ahnung von Wein.
Das ist auch heute noch so. Vielleicht also, ist die Schwelle ein bisschen geringer geworden, aber es ist immer noch so. Also
genau.
Das stelle ich durchaus fest.
Ja. Genau. Und das ist ja verheerend, wenn diese Fachhandel so abschreckend wirken, dass die Leute nicht reingehen.
Ja.
Da stimmt ja irgendwas nicht. Und dann ist es auch oft so, ich weiß nicht, wie das heute noch so ist, dass man halt auch dann vom Personal sofort zugetextet wird. Und da kommt also einer, der weiß alles und du weißt nichts. Das hat dann auch keinen Sinn. Ne? Dann fühlt man sich einfach nicht wohl. Und
das ist, finde ich, immer noch ein Problem der gesamten Branche irgendwie. Also
ja.
Diese Kommunikation eigentlich zwischen Hersteller und Händler und auch Journalist.
Ja.
Und demjenigen, der auf der anderen Seite steht und einfach nur, also jetzt, wir reden jetzt nicht über die, die sich ja schon mit allem auskennen, sondern diejenigen, die erstmal nur anfangen wollen, sich mit Wein zu beschäftigen.
Ja.
Wie man die miteinander verbindet, ist immer noch echt schwierig.
Ist immer, es geht meiner Ansicht nach über gemeinsames Erleben und Hinleiten. Also man muss die Leute wissen, wo man sie abholt. Das merkt man, wenn einer die Schwelle betritt.
Ja.
Sein erster Satz sagt schon viel aus.
Ja.
Oder auch die Art, wie er sich im Raum umguckt, sagt schon viel aus.
Mhm.
Also man muss sie beobachten und dann, man ist nicht der Zampano, sondern man nimmt ihn an die, sozusagen im übertragenen Sinne, an die Hand und horcht ihn so ein bisschen aus, was er schon weiß oder was er eigentlich sucht.
Ja.
Und oft wissen die gar nicht, was sie suchen. Die wollen einfach einen Weinhandel, weil sie die Welt irgendwie faszinierend finden und ein bisschen was Wein. Sie wollen einfach mal einen Wein trinken.
Ja.
Ich will einfach mal einen guten Wein trinken.
Genau.
Ich will einfach mal einen guten Wein trinken.
Ja. Ja.
Und die schon ins Schleudern kommen, wenn man sie nach der Farbe fragt.
Mhm.
Also Weiß oder Rot? Tja, ist eine gute Frage. Habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht.
Ja?
Ja. Und das ist natürlich großartig, mit solchen Leuten dann vors Regal zu treten und denen einfach mal 3-4 Sachen zu öffnen und einfach mal abzupeilen, wo steht er oder was könnte ihm schmecken. Und die Weine sind dann sehr unterschiedlich, die man rausstellt.
Ja.
Ne? Die sind sehr unterschiedlich, um einfach mal grobe Richtungen vorzugeben. Und dann kann man das mit zukünftigen Besuchen immer weiter verfeinern. Und das funktioniert. Also ich weiß, als ich den Laden übernommen hatte damals, wie leer der war und wie voll der war, als ich gegangen bin. Also ich habe ein Team ausgewechselt, weil ich gemerkt habe, das waren keine Dienstleister, die haben da einfach nur Geld verdienen wollen, einen Job abgerissen. Und das haut nicht hin.
Das heißt, du hast sozusagen neben deinem Studium die Leitung dieses Wein oder dieser Weinläden übernommen?
Genau.
Zwei waren es?
Einer.
Okay.
Einer.
Genau. Aber du hast ihn direkt übernommen?
Nein, ich habe erstmal,
ganz normaler
Student, erstmal muss ich natürlich auch den Virus bekommen. Ich hatte den ja von zu Hause nicht, den Virus. Also mein Vater hat Diabetikerweine getrunken, sauer, kurz trocken, fürchterlich. Und das hat mich überhaupt nicht angemacht. Das kam erst, ich meine, ich war glaube ich schon 24 oder 23, als es losging. Erst. Also spätberufener.
Ja, war bei mir ähnlich. Also mein Vater hat extrem trockene Silvaner getrunken, so in den 80ern.
Genau.
Und
die Zeiten der Überproduktion.
Und ich habe dann irgendwie mit Zinfandel angefangen.
Mit Zinfandel, genau. Also genau, das war, als ich im Weinhandel anfing, wir hatten überwiegend französische Weine und dann irgendwann begann es, dass australische Weine kamen. Und auf einmal war das ja wie Traubensaft. Auf einmal konnte ja ein Rotwein nicht nur herb und bitter sein, wie so damals ein klassischer Bordeaux ordinaire, générique, irgendwie so ein einfacher Bordeaux für 9 oder 10 Mark. Die konnten ja extrem grün und sauer sein und eine gewisse Härte, bitter und so, so war halt Rotwein, oder Côte d'Iron, der war schon ein bisschen wegen drin, ein bisschen fülliger und süßer, so aber eigentlich auch herb und keine große Freude. Und auf einmal kamen da diese Cassis-Weine aus Australien, Barossa Valley oder sonst was und dann California aus Napa. Hey, Leute, was ist denn jetzt los?
Mhm.
Das ist ja wie Bonbons. Und das ist total angekommen. Das ist da bei uns im Handel. Das hat eingeschlagen wie Bombe. Ne?
Ja.
Und dann wollen die alle Cabernet Sauvignon aus Australien. Weil
das war gerade, du bist ein paar Jahre älter als ich. Also das war Anfang der 90er. Ne?
Genau.
Und in der Weinhandlung, die ich dann relativ schnell gefunden habe in Köln, die hatten dann auch eben die ersten Penfolds-Weine, so bezahlbar noch.
Ja,
und eben ein paar California
und
Südfrankreich dann auch, da hatte man das ja dann auch teilweise schon, die besseren damals schon. Ja.
Und das waren natürlich Weine, die ganz unkompliziert waren. Mhm. Die mochte man, auch den hohen Alkohol, den diese Weine ja immer hatten, diese Weichheit und dieses Generöse, die haben einen umschmeichelt, da konnte man ja nicht Nein sagen.
Ja, ja, eben, es war einfach auch völlig ungewohnt.
Also genau,
wirklich so ungewohnt. Weiche, warme, füllige, fruchtige.
Es waren endlich mal Rotweine, die gut zu einem
waren. Sexy halt, ne?
Genau. Also
war,
der ist gut zu mir, den will ich wieder haben. So. Mhm. Und dann, ja, und dann, wie das dann so ist, ne? Dann irgendwann trinkt man sich daran satt und versucht dann wieder das Feine zu finden oder das eben das. Ja. Das Distinguierte und forscht weiter. Und ja, das ist ein langer Weg, bis man seinen Lieblingswein gefunden hat. Ich habe bis heute keinen. Ich habe bestimmte Typen, die ich.
Wie ändert sich das denn bei dir so? Also, wie hat sich das dann geändert? Also
es ändert sich immer noch.
Es ändert sich immer noch. Ich meine jetzt bis jetzt so.
Ja.
Also, was zum Beispiel findest du gerade im Moment attraktiv, faszinierend? Ist das ein bestimmter Typ oder?
Ja, also kann man noch nicht mal sagen. Also ich habe größten Respekt oder das sind für mich ganz großartige Weine. Das sind Pinot Noirs, können also Spätburgunder, können großartige Weine sein, wobei ich halt eine bestimmte Art favorisiere, die vielleicht eher filigraner ist, eher heller in der Farbe und
weniger Holz hat.
Ja, ich meine,
also
Holz
weniger,
haben sie alle, aber
weniger,
ja, kein Parfüm und so.
Ja.
Ich meine, Burgunder brauchen fast eigentlich immer das Holz. Ja, ja.
Aber ich meine jetzt diese, was man teilweise hat, diese total angeflammten
Holz. Nein, ich will einen Wein ganz pur.
Ja.
Ich mag ihn halt trinken.
Ja.
Ich bin ein Zecher und ich trinke mittags immer ein Glas Wein zum Essen, so ich denn mittags Zeit habe oder überhaupt zum Essen gehe. Aber wenn ich mit den Kindern sitze oder so, ich trinke immer ein Glas Wein oder zwei zum Essen. Und abends nach Möglichkeit eigentlich auch. Und ich mag halt Wein auch dann nach dem Essen noch weiter trinken. Und dann muss er laufen. Ich finde, Wein muss laufen.
Mhm.
Das heißt nicht, dass der Wein banal sein muss. Es sind hochkomplexe Weine, können so spannend sein, dass man sie schnell leert.
Ja.
Und sie dürfen halt keinen Kopf machen am nächsten Tag. Also das ist auch nicht gut. Mhm. Also von daher. Und ich mag sehr regionale Unterschiede. Ich mag es nicht, wenn die Weine überall gleich schmecken. Ich, also um mal eine schräge Form zu nennen, Vinho Verde Tinto liebe ich. Wenn ich in Portugal bin, ich liebe es, Vinho Verde Tinto zu trinken. Das ist einer, der kaum exportiert, der wird eigentlich nicht exportiert.
Ja.
Und der wird eigentlich auch nicht kommuniziert, aber früher waren alle Vinho Verdes rot. Und,
man kann schon mal ein Rosé finden, wenn man Glück hat.
Das ist aber ein neuer Trend.
Ne?
Ja. Das ist aber ein Trend,
das
wächst, das boomt, das ist aber ein Trend.
Aber Tinto findet man
vor 10 Jahren gar nicht gegeben.
Ja. Ja.
Und vor 20 oder 30 Jahren hat es auch keinen weißen Vinho Verde gegeben. Die waren alle rot. Und das passt da eigentlich auch zu dieser fleischdominierten Küche. Das passt einfach.
Mhm.
Oder auch, ich trinke auch gerne Vinho Verde weiß, aber so die da irgendwo von irgendwelchen offenen Quellen dann in Portugal ausgeschenkt werden. Ich liebe das. Also ich käme da nie auf die Idee, jetzt da irgendwie einen hochbewerteten Wein zu danach zu suchen.
Mhm.
Das macht man abends im Freundeskreis, wenn man mit zusammensitzt. Aber wenn man mittags essen geht, dann man geht essen, um seinen Hunger zu stillen, ein bisschen abzuschalten, lässig zu sein, entspannt zu sein. Das gehört für mich zum Essen dazu, man muss entspannt sein.
Mhm.
Und da wir alles Weinprofis sind, hört die Entspannung auf, sobald ein großer Wein dazukommt. Dann fängt man schon wieder an, da die Dimension zu erforschen. Aber ich will beim Essen eigentlich entspannt sein. Ja.
Ja.
Und dann lieber mit Freunden dann danach sitzen und den einen oder anderen Wein zusammen probieren, drüber reden und oder einfach nur Spaß haben. Also ich finde diese ganz großen Weine, diese ganz großen faszinierenden Weine dieser Welt, das sind gar nicht so die Weine, die man so en passant daneben her trinkt. Dafür sind sie mir eigentlich fast zu schade. Ne? Ich finde also so zum Wein genießen eigentlich so das kann Entry-Level sein oder Mittelklasse oder das ist völlig ausreichend, das ist ja völlig dienlich. Genau, ein Wein muss eigentlich dienlich sein, ja. Muss Spaß machen.
Muss Spaß so machen, nebenher, ja, das finde ich auch. Es sollte immer Spaß machen.
Genau, und die anderen Weine, und das Problem ist ja, dass die ganzen Winzer, die wollen ja alle Prestige immer die großen Weine erzeugen. Deswegen gibt es heute so viele große Weine.
Und sie wollen natürlich auch Parkerpunkte kriegen.
Die wollen Parkerpunkte.
Die wollen dann wiederum auch
Parkerpunkte kriegen. Sollen sie auch haben, aber das hat ja nichts damit zu tun, wann man diesen Wein einsetzt. Ne?
Ja.
Also ich könnte das nicht nur große Weine, es wird mir keinen Spaß machen. Ich finde das Faszinierende ja auch eigentlich in dieser Preislage, sag ich mal zwischen 10 und 20 Euro tolle
das
Weine
ich zu auch. Finden. Das ist eigentlich genau der Punkt auch
genau.
für mich. Also das ist wirklich das Faszinierende. Wo kriege ich einen Bordeaux her, irgendwie, der um die 10 Euro kostet und wirklich gut gemacht ist?
Ja, ja, genau.
Ja.
Und das muss für mich, ob es nur Bordeaux ist oder sonst was, ich finde, dass ich liebe diese regionalen Unterschiede, auch schon in Deutschland. Also fränkische Weine finde ich ganz toll. Ja. Wir haben ein Problem, wenn man von der Mosel kommt und geht dann zu einem Frankenwein über. Dann ist das erstmal abweisend, weil das ein ganz anderer Typus ist von Wein. Ja. Hat gar nicht so diese Blume und gar nicht so dieses verführerische Aroma, sondern der ist ja völlig in sich gekehrt dann. Ja. Das ist aber faszinierend. Also man muss sich jeden Wein sozusagen erobern, also auch wenn er erstmal abweisend ist. Und die Zeit muss man sich auch nehmen.
Ja, das finde ich auch.
Die Zeit muss man sich nehmen, die hat zumindest ein guter Wein verdient. Und es ist also auch so, dass ich Weine über 5-6 Tage
Wein,
und
auch, ne? Was denn? Sorry? Vor allen Dingen auch ein handgemachter Wein. Also ja. Wo einfach auch ein Winzer dahinter steht, ja. Tatsächlich und keine Apfelindustrie.
Ja, ja, genau. Genau. Also da bin ich auch snobistisch.
Den Respekt sollte er auch haben, finde ich.
Ja. Also, genau. Ich finde, es gibt so viele, eben, ja, nennen wir es so, handwerklich gemacht, also nicht industrielle Weine. Wo sich Winzer wirklich Mühe geben und denen man so durchaus eine Chance geben sollte, ne? dass man sie probiert. Und man braucht für diese Weine auch keine Bewertung. Das ist, gut, ich lebe ja nicht in einer Weinregion, also wir müssen uns was aussuchen, aber wer in einer Weinregion lebt, der hat das ja schon übers Elternhaus wahrscheinlich mitbekommen, was man so trinkt und da hat man wahrscheinlich einen anderen Kontakt zu Wein als wir hier im Norden oder im Westen der Republik. Ja. Egal wo eben kein Wein wächst, das eignet man sich an, während man, wenn man in der Weinregion groß wird, ja, das wahrscheinlich schon mit der Muttermilch aufsaugt, ja. Wein spielt dann einfach eine Rolle, ja, im täglichen Leben.
Ja, absolut.
Und bei uns ist das, man hat sich das angeeignet wie eine Kultur, ja. Bei uns, bei den anderen ist das Natur. Ja. Gehört einfach dazu. Der Wein, ganz normal, nicht nur sonntags gibt es Wein, sondern jeden Tag. Ja. Wobei, leider wird da viel zu wenig Wein getrunken.
Ändert sich auch. Selbst in Frankreich ist es nicht mehr so, opportun, mittags ein Glas Wein zu trinken.
Ist eine Tragödie, weil guter Wein macht, kann sowas von effektiv sein. Also, ich habe zum Beispiel keine Kaffees getrunken, um wieder fit zu werden. So in einem Buch in der Schleife hängen und auf einmal kriegt die Geschichte nicht weitergedreht. Die stockt irgendwie. Also, scheiße, ich muss werden. Ich habe Termindruck, das muss nächste Woche liefern. Eigentlich, keine Ahnung, 80 Seiten oder 100. Ja. Und jetzt hat man da so eine Krise und kommt nicht weiter. Man merkt auch, man wird müde. Man hört dann aber nicht auf, weil man muss ja, aber man hört nicht auf. Und dann sitzt man da 4 Stunden vor einem Satz oder vor 10 Sätzen, keine Ahnung. Es geht nicht weiter, aber man geht auch nicht weg, joggen oder spazieren oder sonst was, aber man bleibt dran kleben. Und das Einzige, was mir dann geholfen hat, ich bin dann immer im Keller und habe mir einen Rest süßen Riesling geholt, so ein Kabinett, so was Leichtes, 8,5 Alkohol oder 9.
Okay.
Und habe dann 2 Gläschen getrunken und da konnte ich 5 Stunden arbeiten wie ein Jungspund. Also das war echt, das war eine Vitaminspritze. Unglaublich. Und das macht ja auch heiter, das macht einen guten Mutes. Ja. Und mit gutem Mut kann man viel besser origineller schreiben als nicht betrunken.
Nee, klar.
Nein, man muss das einfach das Leben.
Aber man muss ja schon viel trinken von so einem 8,5-prozentigen Riesling.
Ja, 2 Gläser reicht. Das ist einfach, und dann hat auch das heitert auf, das heitert das Gemüt auf. Das macht einfach.
Ja, das finde ich auch.
Es macht einfach entspannt. Man sieht das Ganze wieder positiver und vorher hat man diese dunklen Denkwolken da und hat nichts mehr gesehen. Und auf einmal sind die wie weggeblasen. Das ist wie Sonnenschein nach einem Gewitter. Das ist, also mir hat das enorm geholfen und. Ich habe einen Freund gehabt, zum Glück habe ich ihn immer noch, in München damals, als ich bei der Süddeutschen war, das war der Weineinkäufer von Dallmayr, der ist so ein heiterer Mensch, der, wenn er so mitbekam, dass ich gerade irgendwie, keine Ahnung, es läuft gerade nicht so, ich werde nicht fertig mit meiner Sache, komm, jetzt gehen wir zusammen essen, dann trink mal was Schönes und dann gehst du wieder arbeiten und es hat immer funktioniert, ja. Das ist, du hast einfach ein bisschen heiteren Menschen zusammen, dann, der gerade nicht diese Probleme hat, der heitert dich auf und man trinkt eine gute Flasche Wein zusammen und dann geht man wieder arbeiten und man hat einfach wieder ein anderes Gemüt. Und das ist wichtig, wenn man etwas schreiben soll, das nicht irgendwie so erdenschwer ist, sondern ein bisschen Esprit haben soll.
Ja. Genau. Ja, finde ich auch. Also ich habe viele, viele Jahre als Grafiker gearbeitet und eine Zeit lang eben auch selbstständig. Und ich hatte so eine Zeit, da konnte ich mir das leisten, mittags tatsächlich auch eine Pause zu machen und irgendwo Mittagstisch zu machen. Und dann, ich habe meistens, also gerade im Sommer dann, wenn man draußen auf der Terrasse sitzen konnte, ein Glas Wein dazu. Das ist super. Das ist
Genau. Ich finde, Wein hat einfach viel mit Entspannung zu tun. Und das heißt auch, dass man dann bereit ist für etwas aufzunehmen, so ein Wein. Ne? Also, der erzählt ja auch was. Ein guter Wein erzählt immer was. Also, wo er gewachsen ist, wo er herkommt. Und Und der muss es auf, für mich muss es halt immer heiter tun und gelassen. Also ja. Der Wein auch. Für mich ist ein heiterer, gelassener Wein einfach wichtig. Und das muss nicht immer der große Wein sein. Es gibt Weinregionen, die große Weine produzieren, aber die sind auch enorm konzentriert und expressiv. Und die sind eigentlich auch dafür gemacht, dass man sie immer nur glasweise mit Freunden teilt und vor allen Dingen erst in 20, 30, 40 Jahren. Wer wartet denn heute so lange? Ne?
Ja.
Und ich habe von Berufs wegen das Glück, viele solcher gereiften Weine zu trinken, und mir tut das wirklich weh. Ich sehe, wie viele Weine eigentlich dafür gemacht werden, dass man sie eigentlich später.
Ja.
Also in denen ist alles angelegt, um sich entfalten zu können, und dann lässt man sie nicht. Also man zahlt viel Geld dafür und man tötet sie sofort. Also man trinkt sie sofort und eigentlich sind sie noch gar nicht da. Sie sind eigentlich noch nicht entwickelt. Und das sind einfach sehr, sehr viele Weine. Und wie gesagt, die Winzer wollen, jeder will so einen Wein haben. Jeder will Prestige, also mindestens einen. Einen großen Wein. Und dann gehört es ja auch zum... Dann auch wir Kunden, wir wollen ja dann oft, ich kaufe nur große Weine. Ne? Und weil nichts anderes im Keller ist, dann trinkt man ständig große Weine. Immer zu früh. Und ich finde das faszinierend, wenn man jetzt zum Beispiel trockene Rieslinge aus 2008 oder sogar 2003, wie großartig dieser Jahrgang entwickelt.
Dieser Hitzejahrgang.
Mhm.
Also niemand irgendwas zugetraut hat eigentlich.
Viele haben das wirklich abgeschrieben. Aber viele Winzer, nur hat man sich das nicht getraut zu sagen, weil ja die Presse schon schlecht war, bevor überhaupt gefüllt wurde oder bevor überhaupt gelesen wurde, gab es schon eine schlechte Presse und es gab auch viele schlechte Weine, 2, 3, klar. Aber jetzt haben wir bei den guten Produzenten und die kommen ja mit jedem Jahrgang zurecht.
Ja, eben.
Die kommen mit jedem Jahrgang zurecht und dann ist es auch so natürlich, dass es, ist auch nicht jeder, wie gesagt, nicht jeder, 2-3er ist großartig, aber der Wein ist doch wesentlich lebhafter und entspannter. Natürlich ist er reich, man erkennt ihn auch von der Nase her.
Man merkt auch, das hat einfach weniger Säure, das kann man irgendwie nicht wegkriegen.
Ja, aber die Säure ist da. Man fragt sich, woher nimmt der Wein? Die analytisch ist sie kaum vorhanden, aber sie ist spürbar. Der Wein tanzt auf der Zunge. Also wie schweres Samt und Seide, aber tanzend, ja.
Jetzt schon 11 Jahre alt.
Ja, also ich finde es wirklich faszinierend. Wir haben mit anderen Jahrgängen, die vorher dann hochgelobt waren, viel größere Probleme heute. Und oder 2008, auch jetzt Bordeaux 2008 zu trinken, diese Grand Cru, oder alles redet über 2000, 2005.
Ja, oder 2004 zum 9, Beispiel, 10. War auch so ein Jahrgang, der total platt gemacht wurde, dann schnell von dem 2005 oder irgendwie so gehypt wurde.
Ja, genau. Das ist, wenn man jetzt so Bordeaux 2008 trinkt, das ist so ein Genuss. Die sind so heiter und so verspielt und so unprätentiös, das macht einfach große Freude, die zu trinken. Ne? So. Aber ja, wie gesagt, man muss viel Wein trinken, um so von der veröffentlichten Meinung sozusagen oder von der öffentlichen Meinung sich zu emanzipieren. Ne? Das ist wichtig eigentlich. Was wir machen, ist ja zum einen, also jetzt nicht in meiner neuen Aufgabe, aber ich sag mal, wenn man Reportagen schreibt, man versucht ja, die Leser versuchst du vermitteln zwischen dem, was dieser Winzer da Abstraktes tut. Ja. Man versucht das ein bisschen näher zu bringen und die Leute dafür zu faszinieren, was dann am Ende der Kette von vielen Entscheidungen eben rauskommt. Und man versucht da das kurz zu schließen. Ne?
Ja.
Die Menschen für den Wein zu begeistern. Und wer es wissen will, kann dann noch lesen, wie der gedacht ist, wie der da hinkommt. Warum ist der Wein so? Was sind die Unterschiede? Das habe ich ja damals in Gesprächen im Handel auch gemerkt. Die Leute sind dann schon fast, die hören einem zu.
Ja.
Wenn man denen etwas erzählt, die hören einem zu.
Ich glaube auch, dass das zum Beispiel ein großer Erfolg von Jax beispielsweise war, dass die eben immer die Geschichten mit zu dem Wein geliefert haben.
Genau, ja? Genau. Und das ist wichtig. Und man muss, wie gesagt, immer wissen, wo man die Leute abholt und darf ihnen nie was... Man will ja, dass sie wiederkommen.
Ja.
Und deswegen war immer die Geschäftsidee eine falsche und gesagt, ich mache dem jetzt den Wagen voll, ob das mal einen guten Umsatz. Ne? Mhm. Ich mache dem nur eine Tragetasche voll, aber Hauptsache er kommt wieder. Ne? Darf sich nicht überfordert fühlen. Also, der muss mit einem guten Gefühl rauskommen und wenn er nach 3 Tagen schon wieder dasteht, dann hat man alles richtig gemacht. Ne?
Mhm.
Und außerdem ist es faszinierend, mit so Leuten zu sprechen auch. Also wie gesagt, ganz normale Leute, Studenten, junge Familien, die in den Laden kommen und dann Siemens-Manager, ja. Fußballer von Bayern München hatten wir damals, auch im Lammerwehr direkt da in der Gegend im Geschäft hatten. Mhm. Und eben ganz unterschiedlich, mit allen kann man reden. Also, und andere, die haben alle ganz anderen Zugang zu Wein. Und ja, das ist faszinierend. Man erfährt ja auch viel über die Leute und ihren Zugang. Man lernt also viel auch dann für seine eigene Arbeit. Also wie kommuniziert man das? Ne?
Ja.
Wie kommuniziert man das eigentlich? Und wie, und das ist vielleicht immer so die Krux oder die Kunst, sozusagen alle zu unterhalten. Den einen nicht zu langweilen oder zu überfordern, ne? Sondern irgendwie, dass der Mensch liest, der noch nicht so viel über Wein weiß, wie auch der eigentlich schon ziemlich viel weiß, aber das trotzdem gerne liest. Ne?
Das ist journalistisch wirklich eine Herausforderung,
ja,
an der auch viele scheitern, würde ich mal sagen. Also das ist ja schon, also deutscher Weinjournalismus befindet sich ja schon in einer Krise, würde ich sagen. Die Auflagen der Weinjournale sind nicht besonders hoch.
Die sind überall nach, aber das ist ja nicht nur bezogen auf Wein, das ist einfach,
es ist Zeit nicht einfach ändern.
Genau.
Also nee. Es gibt Bereiche, ich sag mal Landlust oder solche Sachen, die sind total in. Also da gibt es irgendwie dann 10 Magazine, die teilweise enorme Auflagen haben, wo es ja auch irgendwie um Ländliches geht, aber auch um emotionale Produkte irgendwie. Wein ist ja eigentlich auch ein emotionales Produkt, aber...
Aber man kann es nicht selbst machen. Man kann sich einen Garten anpflanzen, wie es die Zeitung sagt. Man kann sich Gemüse anbauen, man kann es ernten, man kann es einlegen, man kann es pökeln, sonst was. Man kann alles selber machen. Man kann sich eine Kuh kaufen, man kann sie schlachten, in den Keller hängen. Und sonst man kann alles nachmachen und man kann es inzwischen sogar selbst Wein machen. Aber das ist halt dann doch, man braucht sehr viel Technik dazu. Mhm. Und niemand macht jetzt sich zu Hause einen Gärtner Wein. Also gibt es schon ein paar, aber es ist halt...
Das ist dann wieder so ein Freak-Bereich.
Ja, das sind ein paar Leute.
Ist ja auch nicht das.
Ja, also sprich, das kann man halt nicht, oder kochen. Diese ganzen, warum ist das auf einmal alles so faszinierend? Mein Sohn ist 10 Jahre alt. Wenn er bei seiner Oma ist, da guckt er Kochsendungen und findet das faszinierend.
Hat das für ihn den Effekt, dass er selber auch versucht zu kochen?
Ja, das Lustige war, als wir neulich im Rheingau waren, hatte ich die beiden Jungs mit und sind wir ins Hotelzimmer. Es war nachmittags und unser Fest, zu dem wir eingeladen waren, ging erst abends 18 Uhr los. Und wir sind dann um 15, 16 Uhr aufs Zimmer und mein Sohn machte dann den Fernseher an und da kochte gerade Tim Melzer. Mhm. Und dann zappte der nicht weiter. Ich sage immer, Ben, willst du jetzt nicht Fußball hören? Das ist doch Fußball. Vorletzter Bundesligaspieltag, oder das war sogar der letzte. Und nee, Papi, ich gucke bei Omi auch immer kochen. Ich sage, und? Findest du das gut? Ja, ich finde das. Dann hat er sich die ganzen Tim Melzer angeschaut. Mhm. Und am nächsten Tag war dann Mittagessen. War ich wieder zu Hause. Ich kochte dann für die Jungs und holte die Kartoffeln aus dem Schrank. Und dann kam mein Sohn zu mir und sagte, Papi, kann ich das heute machen? Ich sag, was willst du machen? Ich will die Kartoffeln frittieren. Und dann hat er die so gemacht wie Tim Melzer am Tag vorher.
Okay.
Also fragte auch nach den Zutaten und einen Großteil hatte ich halt da. Und dann hat er das gemacht, ja. Mhm. Und das finde ich dann schon toll. Dann darf er auch Kochsendungen gucken. Ja, wenn ihn das unterhält, wenn ihn das auf eine Idee bringt. Mhm. Da ist wichtig, weil er eigentlich, das heißt nicht, dass er das, was er vorbereitet oder auch kocht, auch isst. Mhm. Der macht das, weil es ihm Spaß macht. Mhm. Aber er ist sehr eingeschränkt in dem, was er isst.
Okay.
Im Moment noch. Mhm. Aber vielleicht hilft das mal irgendwann. Ich habe die eigentlich auch immer beteiligt, wenn ich Essen mache. Ne? Mhm. Die Pilze bekommen zum Schneiden oder so. Mhm. Ja. Haben auch die scharfen Messer bekommen. Nur so lernst es halt, wie man damit umgeht. Und und das ist dann auch, wenn man den sind 10 und dann ist 6. Mhm. Und der schneidet aber auch Pilze schon seit 2 Jahren. Ja. Also der 6-Jährige. Mhm. Das macht er.
Cool.
Hat sich noch nicht geschnitten. Ja. Hat sich bisher nur einmal geschnitten, weil ich ein neues Taschenmesser hatte und da das ging anders zu als das Vorgängermodell.
Okay.
Da hat er sich geschnitten, genau, aber sonst alles gut, genau. Und Wein ist, dass die Kinder dran schnuppern?
Das machen meine auch, also ganz häufig.
Und genau.
Die haben auch schon so eine ganze Aromenpalette, die sie dann irgendwie...
Ja, also das, genau, das ist, dann riechen sie rein und woran erkennt man Kinder von Weinfreaks? Woran? Die drehen das Glas auf, wenn du
das
ist.
Glas
drehen. Die drehen alle Gläser. Ja. Das ist eine Krankheit von uns, ne? Wir müssen immer Gläschen schwenken.
Ja. Gläschen schwenken und sowieso an viel mehr Sachen riechen, als es die meisten anderen Menschen tun, finde ich.
Genau, deswegen, ja. ich habe diese Möglichkeit, auch über Essen zu schreiben, was ja naheliegend ist, weil ja. viele Weine halt mit gutem Essen zu sich nimmt oder auch in Restaurants ist und so, aber ich wollte mir da diese Naivität behalten, die ich beim Wein verloren habe. Ne? Ich wollte nie über Essen schreiben, weil ich will einfach nur genießen. Ich will jetzt nicht das Fleisch analysieren müssen oder den Lachs oder also den Fisch, Kartoffeln gar gerade oder ist das schmeckt man, ist es zu lang im Ofen geblieben, ja oder nein oder was weiß ich. Das kriegt man schon mit, aber ich wollte das nicht so akademisieren wie mit dem Wein bin ich dann gestraft, in Anführungsstrichen dann genug, ja. Das ist ja so, man geht dann keinen
Wein... Da ist schon so ein Automatismus ab, egal welchen Wein du probierst. Ne? Ja.
Der erste Automatismus ist einfach, das Glas zu schwenken.
Ja.
Das ist der erste Automatismus, genau. Dann da reinzuriechen, dann den reinzuziehen, möglicherweise noch mit Geräusch. Ja. Und dann den so ein bisschen rumzuspülen und dann, wenn man dann auch noch spuckt, wenn man in Gesellschaft ist, da sollte man besser nach Hause gehen. Ja. Genau. Genau. Aber ja, das ist so. Und ein Nachteil ist auch, wenn die Freunde wissen, dass du mit Wein beruflich zu tun hast, ist, dass sich niemand mehr traut, dir einen Wein anzubieten.
Ja.
Ne? Weil die gar nicht in dieser Sphäre sind. Also die haben halt, die gehen Wein kaufen, ich habe einen Rot, maximum einen Rot oder einen Weißwein. Das ist die Frage, die sie noch stellen. Aber eigentlich sagen sie schon, ich traue mich gar nicht, dir den Wein hinzustellen.
Mhm.
Ne? Weil sie sagen, ach, du trinkst doch alles, viel was Feineres und so. Ne? Ja. Und oft ist es auch so und aber wir leben ja in einem Land, wo es dann immer auch ein Bier gibt oder Wasser.
Ja, abgesehen davon kann man ja die meisten Weine auch tatsächlich trinken mittlerweile.
Ja.
Das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie
ständig... Aber ich finde, es Spaß machen. Ja. Ich find, da habe ich auch kein Problem mit zu sagen,
ich will auch nicht wehtun dann.
Ja. Also oft auf so Partys oder so, wenn mir der Wein nicht schmeckt, dann trinke ich ihn auch nicht.
Genau.
Man sieht schon, was kommt, sondern ich nehme Bier.
Ja.
Oder ja, ja, so. Oder Prosecco lasse ich immer stehen. Das lasse ich immer stehen.
Wie hast du den Schritt eigentlich gemacht damals vom Laden dann zum Journalismus, also zum Hauptberuf?
Naja, da stand erstmal die große Frustration, dass ich halt Theaterwissenschaftler war und dachte, okay, das willst du nicht zukünftig machen. Ich hätte vielleicht doch Jura oder BWL oder was anderes machen wollen oder visuelle Kommunikation. Ich wollte eigentlich schon immer kommunizieren.
Mhm.
Das wollte ich schon, aber ich glaube, für die Grafik hat mir dann das Talent gefehlt. Ich habe mich an diese Aufnahmeprüfung nie herangetraut, da habe ich immer einen Bogen. Überall, wo ich eine Prüfung hätte machen müssen vorab, gesagt, nee, okay, habe ich nicht.
Mhm.
Und ja, dann habe ich gedacht, komm, wirst halt Akademiker. Wirst halt Akademiker. Und hätte aus mir auch werden können. Ja.
Ja.
Aber ich sag mal, dieser Nachmittagsjob mit den ganzen normalen Leuten, dieser Austausch mit Leuten hat mir Spaß gemacht. Und ich wusste, du brauchst den Austausch mit Menschen. Den hast du in der Uni nicht. Da gibt es einen Austausch mit Akademikern, aber nicht mit Menschen, die irgendwie noch jenseits von Zeichen leben, ja. Also oder von ihren Fachtermini.
Ja.
Sondern die einfach auch mal irgendwie abschalten können. Das war schon heiter, ja, in der Theaterwissenschaft. Übrigens auch am Theater. Ich habe ja eine Zeit lang an der Komischen Oper in Berlin gearbeitet.
Okay.
Und es war so, während des Studiums habe ich einfach mal 2 Semester unterbrochen und habe am Theater gearbeitet. Und das ist auch eine faszinierende Welt. Also faszinierende Leute. Große Stars, also Weltstars, die aber kurz vor ihrem Auftritt und danach sowas wie Kinder sind und immer fragen, war ich gut? Hm. Die brauchen diese Bestätigung. Die, die schließen die Arbeit ab und die sind noch völlig unter Strom. Und habe ich gemerkt, die haben gar nicht dieses Selbstbewusstsein, das die nach außen immer so zur Schau stellen, ist gar nicht vorhanden. Ne?
Hm.
Das ist aber auch, muss man auch verstehen, wenn die sich da immer vor 2000 Leuten sozusagen die Seele aus dem Leib singen.
Ja.
Und man muss sich ja da, man ist ja als Schauspieler dann eigentlich ja nur noch Material als für den Regisseur. Ist ja eigentlich nur noch Material. Aber du bist ja als Mensch natürlich nicht Material, aber
nee,
für das Stück bist du eigentlich nur noch Material. Das heißt, du musst dich sowas von selbst verleugnen, eigentlich. Und dass das schon, eigentlich was Schizophrenie ist, ja. Also ich kann mir das schon vorstellen, warum die Leute dann auch, das war auch die Erfahrung, die haben alle dem Wein stark zugesprochen, ja.
Mhm.
Also, das war schon auch eine Welt, die eigentlich jenseits des Theaters gar nicht existieren konnte. Das war deprimierend.
Auch ein Elfenbeinturm.
Auch ein Elfenbeinturm, ja. Aber ein gläserner Turm. Ja, für alle sichtbar halt. Für alle sichtbar, aber irgendwie
auf können gar nicht
auf der Bühne.
Aber das, was ja auch hinter den Bühnen passiert,
ja,
auch das, was so untereinander ist, ist
ja
auch extrem dicht. Ne?
Ja. Das ist, naja klar, man ist im Ensemble, dann geht man auf Tournee, man ist immer in dieser kleinen Gruppe. Und man hat ja dann auch, dann ist ja auch so, man hat die Probenzeiten von 10 oder von 9:30 bis 12, 12:30. Das ist 2-3 Stunden Pause, dann kommt die Nachmittagsprobe, wieder 3 Stunden, dann hat man 2 Stunden Zeit und dann kommt abends Vorstellung. Mhm. Das ist die Welt eines Schauspielers. Und dann ist die Vorstellung 22 Uhr, 22:30 zu Ende und dann geht man in die Kantine und trinkt ein Bier oder ein Wein. Und dann geht man schlafen, meistens ein bisschen besäuselt und um 8 steht man wieder auf, um 10 ist man wieder im Probenraum. Da bleiben gar nicht viele Kontakte für, keine Gelegenheiten für soziale Kontakte. Also alles das, was das Leben eigentlich so ausmacht. Und das war dann so ein Grund, wo ich gesagt habe, also wenn du am Theater erfolgreich sein willst, dann muss es die große Bühne sein. Also dann muss es, oder nicht die große Bühne, aber dann muss es einfach ein führendes Theater sein. Da irgendwie so ein Privattheater immer um Geld ringen zu müssen, da hatte ich keine Lust zu. Man will ja auch irgendwie mal sorgenfrei sein. Also man hat ja mit, mit seiner Kunst ja Sorgen genug. Ja. Und da habe ich gemerkt, ich habe diesen unbedingten Willen nicht. Ich war bei Harry Kupfer damals, ja, als, und der hat ein Buch geschrieben damals, ich muss Oper machen. Ich muss Oper machen. Und ich hatte dieses Muss nicht in mir.
Ja.
Ne? Ich habe das gemerkt, ich kann das, ich könnte das. Das wäre für mich eine Herausforderung, aber es ist nicht so, dass ich sterben müsste, wenn ich es nicht mache. Und genau, und dann bin ich zurück an die Uni und ja, dann habe ich fleißig geforscht und so und geschrieben und dann habe ich jetzt gemerkt, dass das will ich halt zukünftig, dann ist das die Entscheidungsprozesse an der Uni auch, bist du da mal Geld verdienst richtig oder eine Stelle hast, die einigermaßen gesichert ist, da bist du ja 15 Jahre dabei oder 20 schon, bevor das erstmal losgeht. Und wer will das denn?
Das ist schon
es gibt extrem. Da, dann habe ich auch gesagt, auch das muss ich nicht. Das muss ich nicht. Und dann, naja, und dann die Not, Junge, was kannst du denn eigentlich sonst noch?
Genau, da muss man erst nochmal was anderes können.
Was kannst du denn sonst noch? Und dann habe ich gesagt, okay, du kannst Wein verkaufen. Und dann habe ich 10 Jahre in Handel gearbeitet, das wollte ich dann jetzt auch nicht weiter fortsetzen. Oder nur mit anderen Mitteln vielleicht, ja. Und dann habe ich mich damals an den Ewald Spangenberg gewendet, Garibaldi in München. Den ich schon kannte, aber so eher am Rande, ja. Also nicht wirklich gut. Und er hatte damals noch diese Edition Spangenberg, die hatte so eine Bücher eben verlegt, ja. Und da ging es ja um Wein, das waren Weinreisebücher oder der Osteria-Führer, alles, was dann Hallwag übernommen hat irgendwann, ne? Oder dann auch wieder eingestellt hat. Ich glaube, den Osteria-Führer gibt es weiterhin. Und der hatte dann Kontakte eben zu Drömer und den hatte ich gefragt, lieber Ewald Spangenberg, ich möchte mich beruflich verändern, ich möchte irgendwie Wein und meine akademische Ader oder so irgendwie in Einklang bringen, ob er eine Idee hätte, zum Beispiel im Verlag. Und dann hat er mich zu Drömer vermittelt und dann habe ich angefangen zu übersetzen. Ich glaube, das erste, genau, das erste Buch, das ich übersetzt habe, war von Oss Clark, die Weinenzyklopädie. Und er war eigentlich schuld. Die Schreibe von Oss Clark war eigentlich schuld, dass ich gesagt habe, okay, das kann ich auch. Der hat Wein so beschrieben, wie ich ihn verkauft habe eigentlich.
Oss Clark.
Also mit Oss Clark.
Ja, ja.
Aus hier England.
Ja, ja, genau. Das ist genau auch so dieser Typ von Mensch, der das ohne diese, also der nicht drei Ebenen über den anderen steht, ne? Bei seiner Vermittlung von Wein.
Genau. Ja. Also der hat das mit Humor gemacht, das war heiter und hat gesagt, oh, der ist einer mit Passion.
Großartiger Typ übrigens, also ich finde ihn super.
Und ja, lustigerweise, wir haben uns ein paar Mal getroffen, aber wir sind nie ins Gespräch gekommen, ist ganz witzig. Okay. Also wir haben uns mal shake hands und hallo und so, aber meine Kontakte nach London mit anderen Leuten, ja. Also lustigerweise mit ihm gar nicht, ne. Und ja, wir sind uns eigentlich, wenn dann auch nur in London bei Gelegenheiten begegnet, wo man da einfach zu arbeiten hatte und es war jetzt nicht Socializing oder so hinterher. Ne? Ja, deswegen, aber ja, das war heiter. Aber was mir bei ihm gefallen hat, war, der hatte Emotionen und auch dieses völlig, dass du Wein in jeder Gelegenheit trinken kannst. Er hat gesagt, hey, du Hauptsache, du hast eine gute Flasche im Kofferraum, dann kannst du auch im Stau an der Autobahn, gehst in den Kofferraum, holst dir einen Rotwein raus und trinkst ihn auch aus dem Plastikbecher. Und so, er hat gesagt, hey, okay, dann mach das so. Der hat diese Passion, so habe ich eigentlich Wein verkauft auch.
Ja.
Und Und deswegen fiel mir das eigentlich leicht, ihn zu übersetzen. Also ich sag mal, um diesen Esprit, den er hatte, den musste er mit übersetzen. Es geht ja nicht nur, dass er da Wörter übersetzt.
Ja, klar,
was er eigentlich sagen genau will und wie er sagen will, du musst den ja irgendwie atmen, diesen Menschen. Ja. Und da hatte ich mir gedacht oder eingebildet, ich hoffe, das war auch so, der liegt mir, der ist mir ähnlich in der Art zu kommunizieren.
Ja.
Und und dann habe ich das gemacht und das war der erste Übersetzungsauftrag, dann folgten weitere und und mit diesen Sachen, mit diesem Tonfall in mir drin, habe ich dann angefangen für die Süddeutsche zu schreiben. Da hatte ich vorher schon Theaterkritiken, Musikkritiken und sowas geschrieben, aber sporadisch. Mhm. Und dann habe ich denen halt mal ein Stück über Champagner angeboten. Mhm. Ja, und das ist irgendwie so gut angekommen, dass ich direkt einen Folgeauftrag und wieder Folge und dann irgendwie wenig später dann ein Angebot hatte, bei denen in Online-Redaktion zu sitzen und nur über Wein zu schreiben.
Okay, das war wann?
Das war
Pi mal Daumen.
2000, ich glaube im Herbst, jetzt muss ich überlegen, das war glaube ich, die ersten Gespräche waren im Sommer 2000. Das war der Anfang, ja. Und dann, wenn du für die Süddeutsche schreibst, dann hast du einfach einen verdammt guten Titel im Rücken. Und wenn das dann passt und du schreibst immer weiter, von da hat sich eigentlich alles ergeben.
Also, dann kannst du irgendwann davon leben.
Ja, also damals war das noch unmöglich. Ja. Heute kannst du es vergessen.
Ja.
Heute kannst du als freier Journalist ohne Pauschale für irgendeinen Verlag kannst du nicht mehr leben. Damals gab es einfach noch andere Honorare. Das ist einfach alles halbiert und gedrittelt worden. Ja.
Das heißt, du konntest sozusagen tatsächlich frei leben, also unabhängig leben.
Ich konnte unabhängig,
auch, genau. Wenn du heutzutage einfach auch mit PR-Jobs oder sonst irgendwie dein Geld dazu verdienen
musst
und eigentlich irgendwie auch die ganze Zeit Gefahr drohst, eben diese Unabhängigkeit zu verlieren, oder?
Genau. Also ich habe das ja lange verneint, also lange nicht gemacht. Und dann habe ich aber auch aus meiner Passion für Vigno Verde, hatte ich ja eben schon mal erzählt, dann habe ich mal so 7, 8 Seminare, Tastings für Sommeliers, Handel, Gastronomie in der Schweiz und in Deutschland gemacht. Ne? Mhm. Das, glaube ich, waren meine einzigen PR-Tätigkeiten, wo ich also für eine Region auf die Bühne trete und denen ein paar Weine vorstelle. Aber ich war in der Auswahl frei, ich war in der Art meiner Kommentierung frei, aber ich mochte die Region, ich mochte die Weine und gesagt, okay, dafür mache ich was.
Ja.
Natürlich habe ich damit auch Geld verdient.
Ja.
Also klar, mache ich das nicht umsonst. Aber ich habe das lange verweigert, das zu tun. Ne? Und dann vor 2 Jahren hat es dann halt mal ein Jahr gegeben, wo ich da 7 Veranstaltungen gemacht habe. Und das war es dann aber auch wieder. Mhm. Und jetzt ist es tabu. Tabu.
Ja.
Amerikanischer Journalismus schreibt halt Unabhängigkeit ganz groß auf die Fahnen. Und führt das auch durch. Und mit allen Konsequenzen. Ne? Also von daher, das ist mir verboten. Das wird es nicht mehr geben. Und
das heißt, du hattest jetzt gerade auch wieder angefangen, für die Süddeutsche zu schreiben. Das ist jetzt alles durch erstmal, ja?
Ich hoffe nicht. Also wir sind in Gesprächen. Mhm. Ich möchte das gerne weitermachen. Ich mag nicht so ganz vom Markt verschwinden.
Mhm.
Ich bin jetzt der Wine Advocate ist halt, den kann man nicht am Kiosk kaufen.
Ja.
Den muss man abonnieren.
Ja.
Und dann kriegt man seine 6 Ausgaben pro Jahr, 6 mal 124 Seiten, 6 mal 4000 Weine.
Mhm.
Das alles für 72 € und so. Aber das machen halt nicht so viele, weil das machen halt ein paar Entscheider, die im Handel sitzen oder in der Gastronomie oder natürlich auch Weinsammler.
Ja.
Das sind die Leute, die den Wine Advocate lesen. Ja. So Otto Normalverbraucher eher nicht, weil das.
Nee, dann nimmt die diese letztlich die Parkerpunkte irgendwo wahr, wenn sie irgendwo angeboten werden. Ne?
Die stehen ja meistens neben dem Preisschild oder sind aufgedruckt oder was weiß ich genau. Mit denen wird da viel Werbung, auch viel Verkauf betrieben.
Ja, ja.
Ja. Und genau. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Du würdest im Prinzip aus dem deutschsprachigen Weinjournalismus komplett verschwinden.
Ich würde verschwinden. Ich habe ja auch für The World of Fine Wine geschrieben, die sitzen nun in London und wird aber auch weltweit vertrieben. Also auch im Abonnement die Zeitung oder das Magazin. Da sind auch Freundschaften entstanden und ich mache das gerne, nur ich werde natürlich niemals dem etwas zweimal verwerten oder so. Ne? Und es ist auch eine andere Art der Kommunikation, wenn ich für Leser der Süddeutschen schreibe, als wenn ich für Freaks schreibe.
Absolut,
da gibt es
eigentlich
gar keine Berührungspunkte. Ja, also außer, dass man mal über Wein schreibt. Ne?
Ja.
Ja. Und genau, also ich, aber das das muss ich halt in Zukunft alles fallweise verhandeln und ich hoffe, ich würde es gerne tun und ich denke, ich bin eigentlich auch optimistisch, ab und an eben da noch was zu publizieren. Ne? Genau. Ja. Aber andere Weinzeitungen oder so sind tabu. Sind tabu. Also, das ist ja für mich auch die erste Anstellung seit, ich weiß nicht, seit meiner Uni-Zeit, seit 15 ja. Jahren. Das ist meine erste Anstellung. Ich kenne das gar nicht, angestellt zu sein. Also das ist was Neues, auch dieses muss ja jetzt anders denken. Ja. Also das ist neu. Mir hat das Leben als Freier war natürlich großartig. Und ich habe das großartig für den Wine Advocate, ich meine, wir sind verteilt auf Singapur, USA, ja. Dann Europa und ich muss also nicht jeden Tag in eine Firma laufen, sondern...
Ja, ja, eben, das ist immer noch so eine halbe Freiheit. Genau. Ne?
Ich klar, muss nicht, also du wirst man ist alleine. Ein
Reiseprogramm haben, aber ja, dass du da an
genau. abdecken musst. Ich habe ein Reiseprogramm, ich habe ein... Also genau, ich weiß, was ich pro Jahr abzudecken habe und wie ich da hinkomme, das muss ich mir selbst organisieren. Ne?
Ja.
Genau.
Und wie oft wirst du die anderen treffen?
Alle auf einmal? Wahrscheinlich einmal im Jahr. Mehr. Mhm. Ja, wir haben Telefonkonferenzen, das gleiche ist eine und dann sind wir zu 8 oder zu 10 eben am Telefon und ansonsten wird es halt Veranstaltungen geben. Wine Advocate hat jetzt diese Great World Wine Tour initiiert. Die hatten jetzt in Asien 5-6 Veranstaltungen, wo dann einfach 100 Punkte Parker Wein, also die höchste Bewertung, die es gibt.
Yeah.
Wo dann einfach ein Setup von 100 Punkte Weinen präsentiert wird in Masterclass Tastings und so. Und das sind dann 500, 600 Leute, die dafür Eintritt bezahlen, ja. Und diese Weine verkosten.
Und da bist du dann auch mit dabei?
Und dann bin ich dann dabei, ja. Also da sind dann, aber wir sind nie alle 8 Reviewers und also ich bin nicht bei jeder dabei, sondern es wird aufgeteilt. Ja, wenn er jetzt nach Europa kommt und macht was in London und Paris, dann werde ich dabei sein. Mhm. Und wenn er in Madrid ist, wird der Luis dabei sein. Mhm. Und so wird das aufgeteilt. Ne? Also ja, es bietet sich an, wenn man in Paris ist, natürlich auch über das Elsass, die Loire und über deutschen Riesling oder Chenin Blanc von der Loire.
Ja.
So Entdeckungen zu machen. Ne? Ja. Und dann, das ist halt für mich dann auch eine ganz neue Welt, muss ich sagen. Ja, also für diese Ikonenweine werden ja heute unglaubliche Summen hingelegt. Mhm. Also diese 100-Punkte-Parker-Weine, diese Bordeaux, das sind ja nicht nur Bordeaux, aber das sind die teuersten. Viele, ne?
Ja. Wenn man sich so überlegt, dann noch ein zweites
Mal. Ja. Wenn man sich überlegt, was das für Preise pro Flasche sind, das ist ja völlig irreal. Ja.
Oder also, diese ganzen, also diese wenigen eigenen Wineries da aus Kalifornien.
Aus, ne? Kalifornien, genau.
Ja.
Also klar, das ist... So, und dann erstmal habe ich die Chance, diese Weine alle mal in einer Reihe zu probieren. Mhm. Ne? Das ist schon natürlich auch eine neue Erfahrung, dass man so Hochkaräter alle in einer Reihe hat.
Ja.
Also man hat sie, wenn man jetzt vom halben Jahr in Kalifornien, da habe ich auch diese tollen Cabernets mal in einer Reihe gehabt. Ne? Weiß man, das ist vielleicht once in a lifetime oder so. Ja. Mhm. Und jetzt weiß ich, okay, das ist nicht once in a lifetime, das wird mir jetzt häufiger passieren.
Okay.
Gut, aber trotzdem, ich werde ja meine Erdung deswegen, hoffe ich, nicht verlieren. Ja. Also, weil die Weine sind für mich auch nicht erreichbar finanziell. Kann ich 2000 Euro für eine Flasche Wein ausgeben.
Ja.
Dazu habe ich dann, hätte man nicht Theaterwissenschaft studieren sollen, irgendwie Hochfinanzwesen tätig sein sollen.
Ja.
So, also, aber ist okay, ich lerne sie kennen.
Das finde ich auch. Also das habe ich für mich auch festgestellt. Ja. Also das ist völlig
ist okay, aber auch nicht schlimm.
Also, mal diesen oder jenen Wein zu probieren, aber ich muss das auch nicht haben.
Nein, das muss man nicht haben. Der Alltag ist eh anders. Und
das ist auch nichts, wofür ich sparen würde. Also das ist schön, wenn man es mal geboten bekommt.
Genau, ja, finde ich auch. Ja. So, und dann nimmt man das mit und naja, man lernt einfach eine neue Welt kennen, ja. Also auch jetzt von Seiten, was sind das für Leute, die diese Veranstaltungen besuchen, ne? Das ist natürlich jetzt eine Szene, mit der ich bislang nicht in Kontakt war. Mhm. Weil jetzt bislang war ich ja früher im Handel mit Verbrauchern in Kontakt, dann mit Journalistenkollegen und mit Winzern.
Mhm.
Und jetzt bin ich in Kontakt dann mit Leuten oder wie sich der dann gestaltet, muss ich mal sehen, bei diesen Veranstaltungen nur.
Ja.
Mit ich weiß nicht, Ferrari-Club-Leuten oder ich war keine Ahnung.
Mhm.
Also, also das ist interessant, eine neue Welt, die sich da auftut, ja. Bin mal gespannt. War mir bislang verschlossen, ich habe nicht unbedingt an die Tür geklopft, aber wenn sie jetzt offen steht, gucke ich mir die Welt mal an. Ja, man lebt ja nur einmal, möglichst viel mal mitnehmen, ja.
Was siehst du so als größte Herausforderung in dem neuen Job?
Das Programm zu stellen. Es ist halt so, ich mag es schon, in Gesellschaft zu sein. Also mit bei der Süddeutschen damals saßen wir in einem Großraumbüro und man geht zusammen essen in die Kantine oder sonst was. Du bist hier alleine.
Ja.
Du arbeitest für dich. Du probierst sehr viele Weine alleine und musst immer sehr konzentriert bleiben.
Ja.
Es ist, letztendlich ist es ja ein sehr, es hat mit Konzentration zu tun. Du musst sehr fokussiert sein auf wie schmecken die Weine. Und das möglichst so beschreiben, dass es nachvollziehbar ist.
Ja.
Und eigentlich deine Meinung rauslassen, sondern einfach die möglichst neutral beschreiben, wie die gestrickt sind.
Ja.
Gut, da muss man sie bewerten. Die größte Herausforderung besteht wohl darin, dass zu akzeptieren, dass der Einfluss, den man bekommt, leider enorm groß wird. Also auch nicht für meine Wirtschaftlichkeit, aber für die Wirtschaftlichkeit von Weingütern, Händlern und so, dass ich das ausblende, ja, für die Arbeit. Das, glaube ich, das ist ganz wichtig.
Kann ich mir auch vorstellen.
Ja. Dass man das ausblendet und auch, ich bin Rheinländer, ich neige zum Socializing. Mhm. Also das muss ich wohl zurückschrauben. Das einfach um das Programm hinzubekommen.
Ja.
Und ich mag nicht, dass man mir was nachsagt. Das ist ein Kumpel, den mag ich sehr besonders gern, deswegen bewertest du den höher oder sonst was.
Das heißt, du musst im Prinzip im Kontakt zu den Winzern musst du
auf rein sachlicher Ebene.
Auf rein sachlicher Ebene im Zweifelsfall auch ein Stück zurücktreten zu dem.
Wahrscheinlich schon. Also natürlich hat man sich, wir sind alles Männer, natürlich hat man Freundschaften, haben sich Freundschaften ergeben.
Ja.
Also gut, ich bin weit weg vom Schuss, das war auch immer wichtig, dass ich also nicht in der Region bin, in der Weinregion wohne. Wo man sozusagen ständig präsent ist und wo es dann so Seilschaften gibt. Ne?
Ja.
Sondern das war mir wichtig, auch außerhalb zu wohnen.
Mhm.
Also es ist eben, wir hatten das eben mal gesagt, diese Aufsicht auf diese Weinszene zu haben. Da komme ich eigentlich her, als ich da anfing für die Süddeutsche Zeitung, ich kannte niemand.
Mhm.
Und ich habe das genossen, dass ich diese Weinszene ständig besuchen konnte, aber niemand wusste, wer ich war. Und ich konnte frank und frei darüber schreiben. Auch heiter. Ich fand das, wie gesagt, auch sehr theatral. Es war schon lustig zu sehen, ja, wie das da alles funktioniert, was das für ein Park ist eigentlich. Ja.
Ja.
Und wie die Mechanismen, wie das funktioniert eigentlich, ja, mit PR und dieser ganze Verkaufsmechanismus und ja, also sehr amüsant. Aber irgendwann ist man natürlich, je länger man dabei ist, je mehr wird man Teil der Szene.
Mhm.
Und man ist dann eigentlich nicht mehr so frei, wie man das früher war.
Mhm.
Also man macht sich ja dann auch schnell Feinde, wenn, hat man sich damals auch gemacht, aber eben auch Freunde, die gesagt haben, okay, da kommt mal ein frischer Wind rein. Da schreibt einer mal anders als wie bislang oder stellt auch manche Sachen in Frage. Da macht man sich natürlich dann Feinde. Aber dieses Fell muss man haben und man muss auch das dicke Fell haben, wenn man mit einer Bewertung rauskommt. Es ist nie so, dass alle genauso einen Wein bewerten. Und dann, das Internet neigt dann dazu, dir Prügel zu verabreichen. Ja.
Mhm.
Aber gut, das gehört halt zum Job, das ist so.
Ja.
Das macht jeder, der irgendwie was macht, was öffentlich diskutiert wird, muss das aushalten können. Also ich lese es halt nicht, die Foren. Also, ich habe auch die Zeit nicht, mich da ewig auseinanderzusetzen. So. Aber das sozusagen diese Unabhängigkeit zu wahren oder auch durchzusetzen, ne, in Zukunft. Und auch gegen Freundschaften oder so, weil das muss man trennen können, auch wenn man Freundschaften zu Winzern hat oder so. Das glaube ich aber auch, dass es gegeben, dass ich diesen Wein losgelöst davon bewerten kann und dass das auch akzeptiert wird. Zumindest habe ich nie ein Gegenteiliges gemerkt, ne? Dass irgendwie was eine gute Beziehung kaputt gegangen ist, weil ich einen Wein zu schlecht bewertet habe.
Ah, okay.
Oder so. Ne? Man wird angerufen, sagen wir, was hat denn da nicht gestimmt oder warum?
Ja.
Können wir mal drüber sprechen. Aber gut, die Note und die Bewertung ist draußen, wir sprechen drüber.
Mhm.
Und ich habe auch nie ein Problem gehabt, etwa mal ein Urteil zu revidieren. Ne?
Mhm.
Mit so einem Wein passiert auch innerhalb von 7-8 Wochen etwas. Wenn er frisch gefüllt ist, man probiert ihn, ist auf einmal ganz verschlossen, man probiert ihn 8 Wochen später nochmal und siehe da, das Blümlein ist aufgegangen. Ja? Und das kann man nicht immer abschätzen. Also das ist so. Aber man muss dann halt dazu stehen und aber auch dazu stehen, dass es dann, man sollte es dann schon auch verbessern, wenn es einfach falsch ist. Ne?
Ja.
Und also das wäre so die Art, wie ich mir so Verantwortung vorstelle. Ja? Also den Sachen immer gerecht zu werden. Und also möglichst gerecht zu werden mit dem höchstmöglichen Aufwand, den man dafür betreiben kann und Unvoreingenommenheit. Und dann sollte das gehen, ja. Dann sollte das gehen. Und man muss sehr fokussiert sein und sehr effizient um diese Menge. Ja. Gebietsmäßig ist das echt eine große Ausdehnung. Große Menge, ja. Und das pro Jahr immer wieder abzudaten. Mhm. Muss man also schon viel auf Reisen sein und immer wieder verkosten, die Ohren aufhalten, wo tut sich was, wenn ich immer nur über die gleichen schreibt. Ja. Und ja, und letztendlich immer den Leser im Kopf haben, der ist für uns halt der Weinfreak. Mhm. Also der Weinfreak, der sich für Wein interessiert und der willens ist zu kaufen. Also oft sind ja auch diese Punkte nur dazu da, dass man darüber diskutiert. Ne?
Ja.
So,
ja.
Das ist ein Blödsinn, sondern eigentlich sind das Tipps für Leute, ja. die einfach feine Weine einkaufen wollen. Und das war meine Erfahrung, genau, da war ich vor einer Stunde schon mal bei dem Weinbisser, die Schweizer, die freuen sich, wenn man dem Wein 19 Punkte gibt. Also 29 Punkte, Weinbisser war das Punktesystem, 20 Punkte ist die wenn Traumnote.
Im Monat ist,
ja. 19 ist schon extrem hoch und die waren dankbar, wenn man dem Wein mal 19 gegeben hat. Mhm. Die haben nicht erwartet, dass sie auch der Meinung sind, dass sie 19 geben, aber sie sind dankbar für den Tipp und natürlich, sie werden ihn dann nicht mit 15 Punkten bewerten oder so, aber ja. Ich habe das nie erlebt, dass in der Schweiz Punkte diskutiert werden.
Mhm. Wenn hier ständig über Punkte diskutiert wird.
Ständig über Punkte diskutiert. Also, das habe ich in der Schweiz nie erlebt. Kriegt nochmal Feedback vielleicht, aber das war ein super Tipp oder den fand ich jetzt vielleicht ein bisschen zu generös bewertet oder so, aber die treffen sich ja dann auch in Weinzirkeln und so und probieren das und die holen sich Input von überall, ja. Mhm. Die machen ja auch beruflich was anderes, also verkosten eben nicht den ganzen Tag Wein, aber eben gerne zum Feierabend dann, ja. Und so ist das, man darf das alles nicht so so ernst nehmen als Leser, ne? Mhm. Sondern das soll, man muss es verstehen als Anreiz. Probier es mal aus, als eine Hilfe. Ja. Als Hilfe ist es gedacht, genau. Was der Markt dann daraus macht, also sagen wir, die Weinhändler und die Winzer und so, klar, es ist inzwischen ein unglaublicher Einfluss auf Verkaufszahlen und das ist einfach so. Aber umso größer ist die Verantwortung und seinen Job gut zu machen, ja, dass man sich da nichts ankreiden lässt. Ja. Das ist wichtig, ja. Genau.
Das ist ein gutes Schlusswort. Eine Sache, total off-topic, möchte ich ja noch wissen, irgendwie Prognose, 1. FC Köln in der ersten Liga. Wie werden die am Ende dastehen?
Tja, also im gesicherten Mittelfeld.
Ja, schön.
Im gesicherten Mittelfeld, ja, unbedingt. Der FC gehört in die Liga.
Ja,
und
finde ich auch.
Genau, und es ist ein heiterer Club. Und der jetzt, ich meine, ich bin jetzt da auch schon über 30 Jahre Fan und... aber diesmal habe ich ein gutes Gefühl. Also es war immer chaotisch, man hat immer die Luft angehalten. Es gehörte auch viel Chaos und viel Hybris immer dazu. Aber dieses Mal hier mit dem Österreicher und
es ist Matti, auf angenehme Weise ruhiger geworden so, im Hintergrund. Ne?
Ja, ja, genau, genau. Und genau. Und wenn man so überlegt, wie dieses Team, ja, in den letzten, also kurz vor Saisonstart gab es dann noch nicht mal eine fertige Mannschaft. Es gab noch nicht mal einen Trainer.
Ja.
Also ich dachte, oh Gott, was wird das für eine Saison?
Ja, und es sind unglaublich müssen viele Leute auch aussortiert worden,
ja, ja,
die weiter bezahlt werden mussten und so weiter und so fort.
Ja. Also das war ja ein Radikalumbruch. Ja. Und dass die das geschafft haben, eigentlich mit einem minimalen Aufwand, die haben ja nicht viele Tore geschossen, die haben allerdings auch nur 20 kassiert in 34 Spielen. Und also es war schon ein bisschen minimalistisch. Ja. Und ich habe das auch nie so als überragende Saison gesehen, aber sie waren halt immer vorne, immer mit 6 bis 8 Punkten Vorsprung und aber haben auch viele Partien dann in der letzten Sekunde erst gewonnen. Ne? Mhm. Also es hätte auch enger sein können. Und sie müssen sich schon noch verstärken, ich sag mal, im Sturm. Und das ist einfach ein ganz junges Team auch. Ne? Das ist ja im Durchschnittsalter sehr, sehr jung. Und also ich denke, im Mittelfeld und ja, die Abstiegsränge sind ja praktisch, ich denke mal, der HSV, der hat einen drin.
Ja?
Der HSV, das ist, also ewig geht das so nicht weiter.
Nee, das glaube ich auch, ja.
Und
ja. Die haben halt auch ein ähnliches Problem, was die Kölner vielleicht 2 Jahrzehnte jetzt hatten, dass es im Hintergrund, im Präsidium und Management und so weiter immer irgendwie rumort hat. Da kann man auch nicht erfolgreich arbeiten.
Die haben das Problem, das wissen wir auch im Weinjournalismus oder bei den Verlagen, die haben halt keine Antworten auf die Zeit. Ja? Also so auch so Weinmagazine sehe, also man kann jetzt nicht heute ein Weinmagazin machen wie vor 20, 30 Jahren, aber de facto passiert das. Mhm. Das hat sich eigentlich nicht geändert. Und diese Konzepte funktionieren halt nicht mehr. Und da fehlt mir halt das Neue. Ich bin überzeugt, man könnte ein geiles Weinmagazin machen, das auch Leser hat, aber mit anderen Methoden. Also nicht mit diesen Methoden von vor 30 oder 20 Jahren. Das geht nicht mehr. Die Anforderungen sind neu und das ist übrigens auch, es wird ja, der Wine Advocate, das wird ja nicht die einzige Publikation bleiben.
Sowieso im Umbruch, ne? Robert Parker zieht sich immer mehr zurück, er hat Aufgaben abgegeben.
Er hat Aufgaben abgegeben, ist aber weiterhin an Bord und macht diese Tastings. Das ist auch sinnvoll, das kann nicht ein Mensch alleine machen. Und außerdem, gut, er ist 20 Jahre älter als ich, dann will man irgendwann auch, wird er jetzt Mitte 60 irgendwie sein? Oder
einfach noch seinen Keller leer trinken. Irgendwann will er auch seinen Keller leer trinken.
Genau. Also ich weiß, er hat in meinem Geburtsjahr seine Frau kennengelernt. Und deswegen war es für ihn ein bedeutendes Jahr, sagt er.
So, stimmt, das hat er 20, auch geschrieben im Rundbrief. Ja.
Genau.
Ja,
genau, also genau, das fand ich eben ganz, ganz, ganz amüsant. Mhm. Also er ist, genau, ich glaube 20 Jahre älter als ich und ja, dann hat man irgendwann, muss man ja nicht mehr alleine um die Welt reisen. Und er hat ja vielleicht schon länger das größere Team und er hat weiter...
Er muss sich auch nichts mehr beweisen, also das ist einfach... Eben.
Er hat weiter... Warum muss man sich mit Mitte 60, 67 irgendwie noch stressen? Also er hat eh genug zu arbeiten und hat auch genug getan. Mhm. Ja, aber eben, er ist weiter an Bord. Der Name und er selbst wird weiter mitvermarktet, das ist völlig klar. Und jetzt auch mit diesen Events, die da unternommen werden. Und dann kommt er im Juni mit einem neuen Magazin raus, das ist ein Lifestyle-Magazin, 100 Points
heißt das. Ach genau, das ist mit Buddha zusammen, ne?
Genau, ja. Genau. Also das wird auch spannend, da bin ich auch gespannt auf das Magazin und das wird... Also die lassen sich schon was einfallen. Also und ich bin gespannt. Das sind alles Profis und ich bin einfach gespannt, was sich da entwickelt und vor allen Dingen freue ich mich da.
Welchen Teil du auch da
Teil davon sein zu können. Ja. Und weil ja, hier im Lande war das ja dann alles dann doch etwas träge, ja. Mhm. So mit den Weiterentwicklungen oder auch Umentwicklungen.
Also zumal du einfach nicht mehr die Chance hattest, du hattest ja gut an, also du hattest ja auch Ideen und Konzepte, du hast es angefangen, das umzusetzen bei der Vinum, das ging ja nicht weiter. Was sehr schade ist, also für uns als deutschsprachige Weinleser.
Ja.
Aber gut.
Hätte ich gerne weiter geschraubt.
Das müssen dann mal andere in Angriff
nehmen. Ja, also, und wenn ich unter dem Titel hätte ich etwas anderes gerne entwickelt, aber ich denke, es ist Zeit, etwas Neues zu machen, auch was Neues zu entwickeln und das immer im Team, alleine kann das nicht machen. Ja. Und so. Und jetzt bin ich halt in einem anderen Team, in einem anderen Land. Und okay, aber ich hoffe, dass ich hier hin und wieder, zum Beispiel auch bei Effilé, wo wir uns ja herkennen, zumindest von Fotos, wir teilen ja uns da eine Kolumne sozusagen, eine Seite, genau.
Hast du die schon bekommen, die neue? Ich habe die noch gar nicht bekommen.
Ich habe die schon lange nicht mehr bekommen.
Ah, okay.
Ich habe die schon lange nicht mehr bekommen, da stimmt was nicht mit der Zulieferung.
Stefan, vielen Dank.
Gerne.
Vielleicht haben wir ja im Jahr mal die Chance, so ein bisschen das erste Jahr Revue passieren zu lassen, wenn du dich da eingearbeitet hast und einmal durch halb Europa gereist bist. Welche Region ist für dich die größte Herausforderung? Das wäre dann meine letzte Frage. Also von denen, die du jetzt wirklich auch neu, nochmal neu entdecken musst.
Ganz klar die Loire. Mhm. Wobei ich kenne sie halt nicht von vorne bis hinten.
Ja.
Chenin Blanc, Cabernet Franc, das zählt für mich zu den großartigsten Weinen überhaupt. Also ich finde das faszinierende Weine.
Ja, absolut.
Und
auch gerade was sich da nochmal getan hat in den letzten Jahren, ist einfach, gerade was Cabernet Franc angeht, finde ich nochmal enorm.
Genau. Das ist auch eine Art von Wein, trinke ich, also nicht so schwer.
Ja.
Die Weine sind nicht so schwer, eine Säure immer.
Ja.
Und gastronomisch 1A geeignet, zum Essen. Also ich liebe Cabernet Franc, finde es großartige Sorte und Chenin Blanc ist ganz spannend, auch gereift zu trinken, also von daher dem Riesling nicht unähnlich, weil er ewig altern kann.
Ja, und du hast es von Sparkling sozusagen bis Knalle süß, also die ganze Range, die du bei Riesling auch hast.
Genau.
Nur nochmal anders.
Dann hat man ja eben Sancerre, Puy, viel mehr, also diese Sauvignon-Gebiete und Muscadet, das wird auch spannend. Also da
hat sich auch viel getan.
Ja, hat sich auch, also da eben einiges zu finden, ich habe inzwischen also schon ein paar faszinierende Sachen probiert, den hatte ich lange nicht auf dem Schirm, den Muscadet. Und dann Champagner ist natürlich auch eine Herausforderung.
Absolut.
Ganz klar. Also es ist nicht nur ein großer Spaßfaktor, sondern das ist schon eine Herausforderung. Ja. Weil das sind halt eben nicht nur Winzer, das ist wirklich Business. Das sind Geschäftsleute, mit denen man da zu tun hat.
Auf der einen Seite die hast großen du die großen Häuser und auf der anderen Seite hast du
den und dann mit den Winzern Champagner,
die super quirlig ist und wo sich auch viel
getan. Und das ist einfach ein faszinierendes Getränk und denen ich mich bisher beruflich nicht so gewidmet habe. Das war einfach nicht mein Gebiet. Das wird neu. Aufs Elsass freue ich mich sehr, weil die Weine einfach viel, viel besser sind als ihr Ruf. Also es gibt einfach sehr viele Erzeuger, die grandiose Weine machen, die sehr gut altern können. Und einige meiner großartigsten Erlebnisse mit Rieslingen sind aufgrund von elsässischen Rieslingen. Ne? Also von daher freue ich mich da jetzt mal ein Update zu unternehmen. Ne? Für mich persönlich, aber eben auch für die Welt da draußen. Ja, also, dass man da nicht mehr die Klischees bekommt, dass alles das Elsass seine beste Zeit längst hinter sich hat. Ne? Ich glaube nämlich,
das ist nicht der Fall. Wir müssen es einfach neu entdecken.
Ja. Genau, genau. Also von daher, das ist alles spannend. Ist immer alles im Fluss. Nicht nur der persönliche Geschmack, sondern auch, was da produziert wird. Genau.
Viel Glück.
Danke. Kann ich gebrauchen. Genau.